Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 199. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Hi.
Der Basti.
Gute.
Und wir haben uns einen Leidensgenossen eingeladen vom Hannover Liebt Podcast, der Ansgar.
Ja, moin.
Moin oder Mahlzeit oder was auch immer. Ja, ich habe mal irgendwann gelernt, keiner kann sich so gut vorstellen wie man selbst. Von daher, Ansgar, vielleicht in zwei Sätzen, wer bist du und warum könnten wir dich heute eingeladen haben?
Ja, ich bin Ansgar, wie gesagt, 96-Fan seit der Aufstiegssaison 2002, 2003. Ist auch eine etwas längere Geschichte. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Hannover-Fans, der nicht aus Hannover oder Umgebung kommt, sondern von der Nordseeküste beziehungsweise dann Ostseeküste und da eigentlich über zwei, drei Umwege bei Hannover gelandet ist als 11-, 12-jähriger Junge auf Versuche nach einem Verein, nachdem so die Kindheits-Bayern-Phase vorbei war und als Hannover dann nicht abgestiegen war, bin ich dann als Erfolgsfan darauf direkt auf den Wagen gesprungen und seitdem ist es ja ganz toll, sind es tolle 12, 13 Jahre in der Liga gewesen, mit ein paar Höhen, vielen Tiefen und wir schicken uns noch einen tieferen Tiefpunkt, um einen berühmten Manager zu zitieren, zu finden, aber dazu später wahrscheinlich noch mehr.
Ja, Tiefpunkt hatten wir ja gemeinsamerweise gestern im Pokal, aber da reden wir vielleicht ein paar Minuten später drüber. Ja, so ein bisschen Tiefpunkt war es auch für beide Beteiligten ja am vergangenen Wochenende, als wir in der Bundesliga gegeneinander spielen durften. Und nach, was war es, 28 Jahren haben wir mal wieder gewonnen. Allerdings auch nur meiner Meinung nach, weil sich zwar beide Parteien ziemlich doof angestellt haben, aber wir dann vielleicht ein bisschen mehr Glück hatten in diesem Doofsein als ihr, oder?
Ja, ich glaube, es gibt ziemlich viele Partien in der Bundesliga momentan, in der momentanen Liga, so von Mannschaften, wo man im Grunde vorm Spiel im Grunde auch eine Münze werfen kann, wer gewinnt, weil so die Ausrichtung vieler Mannschaften gleich ist. Also genau dasselbe, was ihr gespielt habt, haben wir vor einer Woche in Köln gespielt, nämlich erstmal hinten stehen und gucken, dass erstmal kein Tor fällt. Ja, und wir mit unseren sehr limitierten spielerischen Mitteln haben dann auch sehr wenig angestellt offensiv und die erste Halbzeit war ja alles andere als ansehnlich, sag ich mal.
Das würde ich so unterschreiben. Ich habe von der ersten Hälfte nur einen Bruchteil gesehen, was glaube ich, oder einen kleineren Teil, was jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so tragisch ist, wenn man da einen gewissen Teil verpasst hat. Wobei ich auch nicht fand, dass es jetzt spielerisch in der zweiten Hälfte wesentlich ansehnlicher geworden ist. Also man war, glaube ich, also gefühlt würde ich sagen, waren die meisten Menschen zufrieden, als das Ding am Ende abgepfiffen wurde und man sich den Kram nicht mehr angucken musste. Ich habe in mehreren E-Mails so Aussagen gelesen wie Not gegen Elend. Ich glaube, das ist so die treffendste aller Beschreibungen für den ganzen Kram. Wir haben in der letzten Woche ziemlich über euren Trainer, den Herrn Fronzek, gewettert, geschimpft. Basti hatte so ein paar Formulierungen da drin. Bevor wir die anderen beiden da zu dem Thema des Spiels nochmal zum Wort kommen lassen, was ist denn so deine Meinung zu eurem Trainer und ja, welches Potenzial siehst du für die Mannschaft von Hannover noch?
Ja, der Trainer. Ja, das Problem ist, ich glaube, er ist so, was so seine Trainerfähigkeiten angeht, schon so ziemlich am oberen Ende angekommen, was sehr, sehr bezeichnend ist für das, was man da ertragen muss auf dem Spielfeld. Das Ganze ging ja im Ende April los, dass er dann als Retter verpflichtet wurde, obwohl er überhaupt kein Retter ist. Im Gegenteil, eher Mannschaften eher ans Tabellenende führt, als noch irgendwie auf die Nicht-Abstiegsplätze. Das hat dann wieder komplett wider Erwarten trotzdem funktioniert, dass wir in der Liga geblieben sind, denn wir hatten ja 16 Spiele nicht gewonnen und dann an den letzten beiden Spieltagen ein komplett unverdientes 2-1 in Augsburg und dann am Saisonende gegen Freiburg noch ein 2-1 geholt. Auch mit mehr, am Ende mehr Glück als Verstand. Und dann war eigentlich, es waren eigentlich fast alle davon ausgegangen, dass jetzt so vom Management, vom Präsidium kommt: Ja, danke, Herr Fronzek, für die Rettung. 5 Spiele, toll gemacht. Das ist dein bestes Trainerergebnis jemals. Aber jetzt suchen wir uns mal einen ordentlichen Trainer. Hat man nicht gefunden, sondern ihm einen neuen Vertrag gegeben. Und genauso sieht das jetzt halt auch aus. Also spielerisch ist keine Entwicklung da. Wir haben Stammkräfte abgeben müssen. Wichtige Spieler wie Stindl oder am Ende Jimmy Briand, der wichtig war. Und so von der Qualität ist wenig nachgekommen. Und deswegen läuft bei uns ein Kiyotake rum, versucht vorne sein Möglichstes, irgendwie Kreativität und Torgefahr herzustellen. Hinten rettet Zieler, was zu retten ist. Und vom Trainer kommt eher wenig. Und wir stehen jetzt momentan auf Platz 15. Nach 2 Spieltagen ist dann wieder Länderspielpause. Und wenn bis dahin jetzt nicht noch irgendwie mindestens 4 Punkte dazukommen, tippe ich mal, dass dann das Thema Fronzek auch vorbei ist in Hannover.
Okay, ja. Ja, also, mal gucken. Ich bin mir bei unserem Trainer aktuell auch nicht so ganz sicher, wie lange das Thema dann noch irgendwie hält. Und jetzt hat ja auch mit Hoffenheim, die ja da schon angefangen haben zu rotieren, geht ja bei einigen schon so ein bisschen das Trainerkarussell los. Aber lass uns doch vielleicht mal ein bisschen genauer über dieses Spiel da vom Wochenende reden. Wir waren mit der etwas defensiveren Mannschaft unterwegs mit den 2 Sechsern und einem Stendera als zentral offensives Mittelfeld, was ja irgendwie so nicht schlechter funktioniert hat als das, was wir vorher hatten, wobei wesentlich schlechter ging das, glaube ich, auch nicht. Basti, Dennis, was ist denn so euer Eindruck vom Wochenende?
Ja, ihr habt ja schon über die erste Halbzeit gesprochen. Also die erste Halbzeit am Samstag war, glaube ich, gut. Nach dem Spiel gestern hat es natürlich noch eine Steigerung ergeben, zufällig. Aber die erste Halbzeit am Samstag, das war schon ganz übel, wie der Ansgar das schon gesagt hat. Also das war, ich konnte mich da fast gar nicht aufregen, weil im Endeffekt hat man nicht, auch nicht mal Angst vor Hannover irgendwie gehabt, sondern man hat einfach nur hingeschaut und gedacht, wie können so zwei Vereine, die aus relativ großen Städten, die auch einigermaßen finanzielle Möglichkeiten haben, die seit Jahren in der Bundesliga sind, wie kann sowas zustande kommen? Also mir geht's ähnlich wie dem Ansgar, dass er gesagt hat, vor der Saison konnte er das schon irgendwie absehen. Wir hatten vor der Saison auch unsere Zweifel, aber irgendwie scheinen unsere gemeinsamen Verantwortlichen das irgendwie gar nicht so zu sehen. Und momentan muss man sagen, nach der ersten Halbzeit zu urteilen, haben da am Samstag die zwei schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga aktuell gegeneinander gespielt. Und ja, das hat sich dann auch in der ersten Halbzeit ziemlich dramatisch gezeigt, wo es war ja überhaupt nichts, da war ja nicht mal irgendwie, dass du eine Spannung drin hattest, wo man denkt, gut, da ist jetzt irgendwie Feuer drin mit ein paar gelben Karten oder irgendwas. Im Endeffekt kann ich zu dieser ersten Halbzeit fast gar nicht sagen, weil es einfach nur grauenhaft war.
Sehe ich haargenau so wie du, Basti, Ansgar, gleichfalls auch völlige Zustimmung. Das Schlimme war einfach, man hat gemerkt, wieder dieses, es hieß ja, wir wollen Kompaktheit im Mittelfeld erlangen durch diese Stellungsumstellung, Ausstellungswechsel und so weiter, Formationswechsel. Ich fand, das war überhaupt nicht zu sehen. Das Mittelfeld war richtiger Hühnerhaufen, er wurde überspielt. Reinhardt hat unter aller Sau gespielt, also von wegen jemand, da haben wir ja auch gedacht, naja, das ist jemand, der bringt Ruhe ins Spiel und Dings. Er war völlig überfordert mit der Situation, insbesondere gegen im Hannover-Spiel, jetzt auch am späteren DFB-Pokalspiel, da kommen wir ja später zu, aber war ja auch wieder eine absolute Nullnummer. Ich war wirklich froh, als dann Medojevic kam und tatsächlich mal so ein bisschen ein bisschen Ruhe reingebracht hat. Und natürlich, ihr habt es ja auch schon vorhin gesagt gehabt, ich glaube, René, du hast es vorhin schon mal angesprochen gehabt, es war wieder so ein Spiel der individuellen Szenen. Es waren 2-3 gute Angriffe mal dabei, gute Rücklagen, sowohl von Meier als auch von Aigner, super verwertet von Stendera. Und dementsprechend dann individuell natürlich hat sich die Klasse dann irgendwo mal gezeigt. 2 schöne Tore, aber im Großen und Ganzen war das wieder gar nichts. Und unsere Außenverteidiger, um auch wieder die alte Leier anzukurbeln, war wieder so eine absolute Katastrophe. Es wurde nicht einmal zur Grundlinie gegangen, es wurde nicht einmal irgendwie einen Zweikampf gesucht. Nichts gegen eure Mannschaft, Ansgar, aber Hannover ist wirklich eine Mannschaft, da hättest du auch mal ein 1 gegen 1 ist möglich, gegen eure Außenverteidiger auch zu gehen und da eventuell auch mal einen Erfolg zu verbuchen. Haben wir wieder nicht versucht, weiß nicht warum, konnten es wahrscheinlich wieder nicht, aber grauenvoll. Also ja, aber das Spiel war generell zum in die Tonne schmeißen.
Es lag ja auch, wie gesagt, an der Aufstellung. Bei mir hat es aber an der Aufstellung schon angefangen, da braucht das Spiel nicht mal anfangen. Als ich gesehen habe, und ich habe ja, wo wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, dass ich die Auswechslung von Jagba für Stendera letztes Spiel, wo dann Jagba und Oczipka auf links gespielt haben. Ich habe es ja als Provokation empfunden.
Wir haben noch gewitzelt drüber.
Ja, genau. Wir haben noch gewitzelt und plötzlich sehe ich die Startaufstellung und da spielt wirklich Oczipka auf links außen. Wo, da habe ich mir gedacht, dass was ich im ersten Moment gedacht habe, ich kann im nächsten Podcast doch nicht schon wieder denselben Scheiß erzählen. Die Leute, denen kommt es ja zu den Ohren raus. Aber ich muss es nochmal wiederholen und ich habe es schon 100 Mal gesagt. Wir haben fast keine verletzten Spieler. Und wir spielen mit Oczipka als linkem Außen-Mittelfeldspieler. Und wir spielen mit zwei Spielern auf positionsfremden Positionen. Und wie du es auch gesagt hast, und sorry Ansgar, no offense, aber Hannover zu fahren und zu sagen, wir müssen jetzt hier erstmal locker machen und dieses Spiel, dieses System hat ja gar keinen Drive nach vorne. Der Meier war hinter Seferovic ein bisschen, die hingen beide völlig in der Luft. Dann haben wir Oczipka auf links, diesen Eigner, der momentan auch völlig durch den Wind ist, auf rechts und da kam einfach gar nichts bei rum. Und das habe ich finde, weiß ich nicht, wenn man vor dem Spiel schon irgendwie keinen Bock drauf hat, weil man die Aufstellung sieht und dann zeigt sich das in der ersten Halbzeit. Mich konnte dann auch diese zweite Halbzeit in dem Sinne nicht mehr so krass freudig stimmen, weil das auch nicht dem geschuldet war, dass die Eintracht irgendwie aufgewacht ist, sondern einfach nur der individuellen Klasse von einem 19-Jährigen, der diese ganzen lethargischen Granden aufwecken muss und diese Spieler drehen muss, was man eigentlich kann, das gar nicht auf ihm lasten. Und normalerweise ist es jetzt kein Spiel, wo du sagst, gut, da hat sich die Qualität durchgesetzt, weil, wie der Ansgar gesagt hat, dieses Spiel hätte es auch auswürfen können, weil im Endeffekt hätte auch irgendwie Kiyotake genau zwei Aktionen haben können, dann gewinnt Hannover 2-1. Und es ist immer noch, es ist einfach trotz Sieg, es ist auf jeden Fall noch immer noch eine Frechheit gewesen, die sowohl die Aufstellung als auch die Einstellung von Trainer und Mannschaft, da kann man irgendwie, man kann gar keinen rausnehmen. Also du kannst auf die Mannschaft schimpfen und auf den Trainer und auf den Hübner auch noch mit, weil er diese Kaderplanung zu verantworten hat. Ich mir denke, ey, wir haben echt keine verletzten Spieler und sorry, ich sag's zum 100. Mal, wir haben keine verletzten Spieler und es spielen so viele Spieler auf positionsfremden Positionen, wo ich mich frage, das kann nicht wahr sein. Und diesen wankelmütigen Armin Fee mit seiner komischen Notenjacke konnte ich an dem Tag auch nicht mehr ertragen. Und nach den Aussagen nach dem Spiel gestern, wo wir nachher noch drauf kommen, erst recht nicht mehr. Und ich bin echt bedient. Ich bin richtig sauer. Ich war auch nach diesem 2-1 sauer, weil das ist genau das, was wir auch gesagt haben im Podcast. Die Eintracht gewinnt dann da wieder irgendwie hingeschissen und wir kommen trotzdem keinen Schritt weiter. Wahrscheinlich spielen wir sogar am Freitag gegen Bayern, nur verlieren wir irgendwie nur 3-0, wo alle Leute sagen, ja, die Mannschaft, die hat sich nicht aufgegeben und zwischen Mannschaft und Trainer stimmt. Ein Scheißreck stimmt da. Diese Einstellung von dieser Mannschaft ist die allergrößte Frechheit und ich werde nachher noch ein paar Worte dazu sagen, wenn wir zum Aue-Spiel kommen, aber ich werde mich jetzt beruhigen und euch wieder zu Wort kommen lassen.
Ansgar, wie ist das denn bei dir? Hattest du das Gefühl, die Spieler von Hannover haben alles gegeben oder ist das bei euch dasselbe Spiel wie bei uns, dass wir sagen, oh Gott, wir haben wieder gesehen, unsere Mannschaft hat wieder ein Gedümpel da gemacht und wenn das wirklich 100% war, dann müssen wir leider uns alle die Kugel geben. Wie siehst du das, Ansgar? Wie ist das als Hannover-Fan mit den Hannoveranern an dem Spieltag gewesen?
Ja, sehr ähnlich. Also ich meine, wir haben ja eine ähnliche Pokalgeschichte, kommen wir auch noch drauf. Aber ja, also wenn man teilweise sieht, was bei manchen Leuten anscheinend als 100% durchgeht, ja, dann muss einem Angst und Bange werden. Also wie gesagt, unser Tor, das sah ja auch gar nicht mal so schlecht aus, wenn Kiyotake mal seine Brillanz zeigt und so drei Leute stehen lässt. Na gut, dass wie dann der Klaus den Ball ins Tor kriegt, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich im Podcast bei den Hannoveranern vorhin schon gesagt, so ein Tor schießt normalerweise Thomas Müller sich selbst den Ball an den eigenen Fuß und noch woanders hin und dann fällt der Ball hinten ins Eck rein. Also so ein Tor fällt ja normalerweise auch nicht. Und wir schießen auch sonst kaum Tore, sag ich mal. Also wir schießen, wenn es hochkommt, eins im Spiel und dann hoffen wir, dass hinten die Null steht. So haben wir jetzt 6 Punkte geholt in den letzten beiden Spielen davor. Ja, und gegen euch. Also ihr habt natürlich links hinten die 96-Legende Jagba stehen. Ne? wurde jetzt gerade gesagt, ja, warum geht er nicht zur Grundlinie? Aber so wie er nicht angegriffen wurde da im Halbfeld, konnte er den Ball natürlich auch zweimal in Folge da in den Strafraum schlagen. Dann stehen da unsere Abwehrspieler, verlieren das Kopfballduell. Und was bei uns seit 20, 25, nein, Quatsch, aber 5 bis 10 Jahren so ist, die Sechser, wenn da eine Flanke kommt, die stehen einfach komplett hinten im Deck. Keiner irgendwie mal an der Strafraumkante einen aufrückenden Mittelfeldspieler vom Gegner. Das ist jetzt nichts Neues, dass das gegen Frankfurt passiert ist. Das passiert bei uns ständig. Dass dann beim ersten Mal Sané mit einem kleinen Haken ausgedribbelt wird da, dass der Stendera das erste Tor schießt. Beim zweiten Mal, keine Ahnung, wer es ist, ob es Andreasen ist, ob es Schmiedebach ist, ob es Klaus ist, ist ja auch Wumpe dann. Das ist beides Mal genau dasselbe Tor. Und dann guckst du dich an, denkst so, ja, und dann weißt du aber auch, Hannover-Fan momentan oder die ganze Saison schon, wenn du hinten liegst, dann wird sowieso nichts mehr. Also wir hatten es jetzt geschafft, dass es mal nicht so ist, dass man nach einem Führungstor direkt 1-2 kassiert. Das hatten wir jetzt gerade abgestellt und mal zweimal eine Führung gehalten. Und jetzt kommt halt Frankfurt und die ganzen alten Dinger brechen auf und man geht in Führung zu Hause, wie gesagt, gegen Frankfurt seit 28 Jahren nicht verloren zu Hause. Eigentlich alles gut, so ein Spiel, was du nach Hause bringen musst und dann, dann kommen halt so zwei Aktionen von euch. Und ja, danach steht ihr halt gut, beziehungsweise uns fällt nichts ein. Wir haben ja noch alles Mögliche probiert, noch einen Innenverteidiger in Sturm und weiß ich nicht was, aber das hilft ja alles nichts.
Okay, wunderbar, ja. Gut, Leidensgenossen haben wir ja am Anfang schon gesagt, das ist, scheint wirklich so viele Parallelen dann doch zu geben zwischen Eintracht und Hannover momentan. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Du hattest jetzt angesprochen, dass Jagba aus dem Halbfeld dann diese Flanken schlagen konnte und Dings. Das ist natürlich mal eine Möglichkeit, hat jetzt bei euch dann auch mal gut geklappt, zweimal. Aber dass normalerweise so Spiele, wenn der Gegner einigermaßen kompakt steht und diese Nachlässigkeiten nicht entstehen, Flanken aus dem Halbfeld sind normalerweise meiner Meinung nach totaler Bullshit und haben im modernen Fußball momentan überhaupt nichts mehr zu suchen. Du musst dein Heil suchen, indem du die Abwehr im Endeffekt überläufst, an die Grundlinie gehst und von da aus versuchst, in den Rücken der Abwehr zu spielen. Funktioniert bei der Eintracht momentan überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht, dass nicht Feder auch mal drängt und sagt, Mann, Leute, ihr müsst mal 1-gegen-1 laufen. Aber gut, es ist natürlich in dem Spiel war es jetzt von Vorteil, dass das mal geklappt hatte.
Aber ja, du hast ja gesagt, das hat im modernen Fußball nichts zu tun, aber wenn wir unsere beiden Trainer angucken, dann hat das ja genau funktioniert.
Da hast du natürlich recht, ja.
Ja, im Endeffekt kann man Armin Fee ist vielleicht ein kleines Stück besser als Fronzek, also von meinem Gefühl her. Aber wo ich den Wechsel gesehen habe, da habe ich irgendwie auch mit euch gefühlt. Also ich glaube, Philippe kam irgendwie für Klaus rein. Man denkt, gut, das ist auch so ein 90er-Wechsel irgendwie. Das hat mich an erinnert, als Michael Skibert damals irgendwann mal bei Borussia Dortmund Alfred Neihüs für irgendeinen Stürmer gebracht. Das ist so ein typischer, keine Ahnung, da würde ich als Fan würde ich auch durchdrehen, weil wir ähnliche Wechsel hier erleben bei Armin Fee. Der wechselt auch und ich habe das Gefühl, Armin Fee wechselt in letzter Zeit ständig zur Halbzeit, korrigiert er seine eigenen Fehler. Und Fronzek ist, glaube ich, auch so ein Typ, den finde ich als Typ, genau wie Armin Fee, die finde ich beide als Typen gar nicht mal so verkehrt. Also mit den beiden würde ich echt mal irgendwie, keine Ahnung, um jetzt auf dich zu kommen, ein paar Fanta Korn trinken gehen. Aber ich sehe da überhaupt nichts. Und es hat sich in diesem Spiel auch wiedergespiegelt. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nur über diesen Wechsel kurz reden. Ich weiß nicht, wie du den Wechsel empfunden hast, weil ich finde das komisch, weil Spieler zu bringen für den Torschützen, dann ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, also bei dem Typ kann ich dir auch nur zustimmen. Ist wahrscheinlich ein super Typ, aber als Trainer im Jahr 2015 komplett unangebracht. Wobei ich jetzt auch, also ich habe ja schon angedeutet, dass so eine Entlassung auch nahe im Raum steht. Wer dann kommen wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird's dann wieder Slomka und dann geht's wieder zurück in die Zukunft, weiß ich nicht. Ja, dieser Wechsel mit Philippe, das war Verzweiflung pur. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Klaus ist. Der wurde uns ja so als das Juwel von Freiburg, den wir den Absteigern wegnehmen konnten, so ein bisschen angepriesen, der so unsere Außenbahn wieder belebt. Aber irgendwie hat der überhaupt kein Tempo drin. Also oder zumindest hat das gut versteckt. So das Tor jetzt war auch seine einzige, also glaube seine erste gelungene Aktion der Saison somit. Und ja, dann ist er halt raus. Wir hatten halt noch einen anderen, also wir haben halt so ein bisschen Verletzungspech, dass der Charlie Benshop, was im Grunde auch nur ein etwas besserer Zweitligastürmer ist, der dann nicht auf der Bank ist, weil er Muskelfaserriss hat. Dann hat er beim ersten Wechsel einen Stürmer für einen Stürmer gebracht, was sich auch nicht wirklich rentiert hat. Dann Maximin ist halt so ein 18-jähriges Talent aus Frankreich, was so ein bisschen biert, Fußball zu spielen, aber halt so auf seine Grenzen trifft. Und dann kommt halt nicht Uffe Bech, noch ein kleiner Außenspieler, sondern halt dann die Brechstange. Und ja, das, du sagst 90er Wechsel, genau das ist es. Und damit holst du heutzutage nichts mehr.
Ansgar, eine Frage hätte ich noch, und zwar, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, über das so das Potenzial der Mannschaft, beziehungsweise auch jetzt, stand ja jetzt auch von dir zwei, dreimal im Raum, von wegen Trainerentlassung und neuer Trainer. Hat denn deiner Meinung nach die Mannschaft das Potenzial, eine andere Position der Tabelle, ist jetzt ein bisschen schlecht, weil 15. da sind wir uns einig, das ist es normalerweise nicht, aber wo würdest du erstmal Hannover sehen, wenn da das laufen würde mit einem gescheiten Trainer, weil jetzt Verpflichtung ist ja erstmal gelaufen, Winter kriegst du auch meistens nur überteuerten Schrott. Wie siehst du so das Potenzial der Mannschaft an sich?
Ja, es ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Also wir sind ja im Grunde im Sommer alle unsere Tore losgeworden. Wir haben den Joselu, den ihr auch noch kennt und schätzen gelernt habt, den haben wir nach England verklappen können für 8 Millionen, was im Grunde die größte Tat von Dirk Dufner
mega
ist.
Mega Deal auf jeden Fall.
Ja, ja, also dass man für den, also ich, gut, wir haben ihn natürlich auch für 5 gekauft, aber dass wir ihn für 8 verkauft haben, war jetzt auch nicht mal so schlecht. Gut, dann sind wir halt den Stindl wegen einer Klausel für 3 Millionen losgeworden, was ihm keiner übel genommen hat, dass er gesagt hat, ich gehe zu Gladbach, weil jeder gesagt hat, guck dir unseren Verein an, wir stehen kurz vorm Abstieg, du kniest dich hier noch rein als Kapitän, alles gut, und wenigstens gehst du nicht zu Schalke, sondern zu einem Verein, wo du auch mit einem ordentlichen Trainer, damals war ja noch Favre da, noch was erreichen kannst, aber momentan scheint es ihm ja auch gut zu gehen. Ja, und dann haben wir uns neue Stürmer geholt, den Erdinç, der reingekommen ist, der momentan nur dadurch aufgefallen ist, dass er gegen Darmstadt einen der schwächsten Elfmeter der Saison verschossen hat. Der Sam Maximin als 18-Jähriger, dann den Uffe Bech, der sich zum Dortmund-Spiel krank gemeldet hatte und dann nach dem Spiel, wie man das als 20-Jähriger macht, in der Stadt feiern war, was natürlich rausgekommen ist, in der Stadt wie Hannover, hat also seit einer Suspendierung abgesessen, sitzt jetzt wieder auf der Bank. Klaus habe ich angesprochen, dem fehlt die Schnelligkeit. Und ansonsten ist es dann so mit Offensivkräften, die vorne was machen können. Und dann bleibt halt wirklich nur Kiyotake. Und Kiyotake hatte in der Vorbereitung oder in einer Sommerpause hat er sich einen Mittelfuß gebrochen in der Nationalmannschaft in Japan. Und wurde halt so schnell wie möglich am 4. Spieltag irgendwie wieder reingeworfen auf 70-80% und ist jetzt im Grunde die ärmste Sau auf dem Platz, weil der, immer wenn wir jetzt irgendwie Führung hatten oder mal vorne lagen oder mal nicht hinten lagen, immer wurde der Ball hinten rausgebolzt, dann ging der Ball auf Sobig, der hat versucht ihn zu halten und Kiyotake musste jedem Ball hinterher rennen, den festmachen, sich um die eigene Achse drehen, vielleicht noch einen Foul ziehen und warten, dass dann irgendwann mal die Offensivspieler, die anderen oder ein Mittelfeldspieler, ein anderer, noch irgendwie hinterhergetrabt kam, um eine Anspielstation zu bilden. Von daher, wenn man das mal irgendwie verbessert, dass man nicht nur irgendwie durch so Zufallsprodukte oder Standards erfolgreich werden kann mit einem besseren Trainer, den es hoffentlich da draußen irgendwie gibt, dann ist das eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch im gesicherten Mittelfeld stehen kann. Also wir sind jetzt im letzten Sommer auch jede Menge alten Ballast los, so alte Menschen, ich sag nur Christian Panda, Jan Schlaudraff, also jünger ist der Kader schon geworden, nur momentan leider nicht besser. Und von daher geht es momentan nur darum, eigentlich ging es mir darum, eine sorgenfreie Saison zu spielen, irgendwie ein gesicherter Mittelfeldplatz, weiß ich, Platz 12 bis 14, da wäre ich ja schon voll auf zufrieden mit und ich glaube auch, dass die Mannschaft das kann. Aber mit dem Trainer geht's nur darum, irgendwie drei Deppen zu finden, die schlechter sind als wir. Und wenn es ganz schlimm läuft, auch nur zwei. Aber ja, von daher glaube ich, dass da irgendwann mal ein Wechsel kommen muss. Alleine schon, dass dann ja mal das kleine Potenzial, was die Mannschaft hat, ein großes Potenzial hat sie nicht, aber ein kleines hat sie. Und das zu vergeuden, ist halt auch ein bisschen nervig.
Ja, aber da geht's euch, glaube ich, euch geht's ein bisschen ähnlich wie uns, weil du es ja bestimmt auch vor der Saison schon irgendwie ein Gefühl hattest, oder? Und ihr hattet ja dann auch die Diskussion, glaube ich, die habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass irgendwie, keine Ahnung, Dufner und Martin wollten dann wollten irgendwie noch spielen, aber hat das dann irgendwie abgelehnt, stimmt das? Und ihr wolltet jetzt im Winter nachlegen und das finde ich sogar noch fahrlässig als das, was wir gemacht haben, weil bei euch fehlt es ja teilweise an elementaren Sachen, wo uns jetzt quasi ein, zwei Positionen irgendwie ein bisschen vernachlässigt wurden. Ich als Außenstehender, der das jetzt überhaupt nicht irgendwie beurteilen kann, aber für mich war das schon fahrlässig, A, zu sagen, wir bleiben A mit dem Manager, der, wo ich weiß, der ist schon eigentlich das ganze letzte Jahr, war der schon irgendwie, seit dieser Sache mit Ricardo Muniz, war der schon quasi auf dem Abschiebebahnhof. Dann hast du einen Trainer, den, wie du gesagt hast, den du gefühlt nur aus Dankbarkeit, weil er irgendwie den Klassenerhalt geschafft hast, behältst und weil du vielleicht, weil die Leute keinen Bock auf einen Neuro hatten, der dann auch irgendwie da rumgemacht hat. Und dann aber musst du diesen Trainer behalten und dieser Trainer sagt dann auch noch, nee, ich will keine neuen Spieler. Da habe ich mir als neutraler Zuschauer schon einen Kopf gegriffen, da weiß ich, was machst du denn, da haust du dir eine Flasche Korn auf den Kopf, keine Ahnung.
Ja, die kommt öfter zum Einsatz, leider. Ja, nein, das ist sowieso ganz, ganz komisch, weil mit, ja, Dufner war auf dem Abstellgleis, dann wurde ja, also sein Vertrag lief ja auch dann jetzt zum Saisonende 2016 aus. Dann hat er den ganzen Kader zusammengestellt, wie toll das war. Ja, schauen wir mal, auch nicht so berauschend, was jetzt so die Spieler angeht. Und dann sagt er halt mitten in der Transferphase, übrigens, ich habe keine Lust mehr und ich höre jetzt auf und ich möchte gern freigestellt werden. Und ja, und der Trainer hat halt auch gesagt, nee, ich will aber gar keine neuen. Und der Präsident hat gesagt, ich gebe euch aber. Und die Bild-Zeitung hatte schon seit Mai geschrieben, oh, im Sommer 10 Millionen Euro stehen Hannover zu im Budget zum Spieler kaufen. Und da haben sie bis August dran festgehalten und am 31.08. Kassensturz gemacht. Wir haben nämlich genau einen Transferausgaben von minus 100.000 Euro, das heißt, wir haben mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Also wir haben im Grunde nur das Geld von Stindl und von Roselu reinvestiert und keine 10 Millionen oben drauf gepackt. Und als dann die ganze Geschichte mit Dufner so gelaufen war und gesagt wurde, ja, ich mache nichts mehr, dann hieß es aber auch ganz schnell, nee, der Präsident selber holt dann aber auch keine Spieler mehr. Also von daher, wir warten ja bis heute auf einen neuen Sportdirektor. Wir haben jetzt erstmal einen Geschäftsführer geholt. Der Sportdirektor soll angeblich jetzt am Donnerstag mal vorbeikommen und präsentiert werden.
Ist das der Möckel oder wer ist es?
Wahrscheinlich wird es der Möckel. Also wir holen uns okay. So die ganzen Leute, wo die Nürnberger feiern, dass sie nicht mehr da sind, die holen wir uns jetzt ran. Also es geht munter so weiter. Also,
ich wollte es gerade sagen, da bist du froh, dass Dufner weg ist und merkt, man kommt Bades.
Ja, also.
Das ist keine Ahnung. Das ist wie, als hättest du einen Krebs überstanden und steckst dich mit AIDS dann an.
Also, ja, es ist ganz, nach Schmadtke, also Schmadtke war ja sowieso, ist ja das größte Trauma der jüngeren Geschichte, dass wir den ziehen gelassen haben und dafür Slomka behalten haben, da ging ja das Ganze los. Ja, und dann hieß es halt ja, zum Glück ist es nicht Nährlinger geworden, sondern nur Dufner. Konnte ja auch keiner ahnen und jetzt, weiß ich nicht, jetzt haben wir einen Bader, ja, zum Glück ist nicht Kreuzer oder zum Glück ist nicht Arnesen, wer weiß es denn, also unsere Personalplanung ist so abartig schlecht, das ist ja, es ist traurig.
Ja, aber das kenne ich auch. Es gibt viele Parallelen irgendwie, die, wenn du es so erzählst, die fallen mir ein, weil genau dieses Szenario, was du eben beschrieben hast, hatten wir zum Beispiel letztes Jahr vorletztes Jahr, als Armin Fee gegangen ist und wir einen Nachfolger für Fee holen wollten. Da waberten so die Namen rum und dann gab es irgendwie Namen wie Bernd Schuster und Thorsten Fink Und das sind dann irgendwie so Drohungen, wo du dann mit der Lösung Thomas Schaaf, mit der du eigentlich nicht zufrieden wärst, aber dann doch hoch zufrieden bist, aber nur weil der Rest noch behinderter ist. Also ich kann das gut nachvollziehen, wie es dir da geht.
Die Namen kamen bei uns auch. Fink, Schuster, die waren alle bei uns. Und wie gesagt, Neururer stand ja mit seinem Porsche da schon am Hotel und hat es ja nur nicht gekriegt, weil er noch den Anschlussvertrag sofort haben wollte. Aber das war ja auch Neururers drittes Mal bei uns gewesen. Also es ist dann auch so einfallslos, weißt du, und immer noch, also ich habe schon gesagt, jetzt holen wir wahrscheinlich irgendwie noch den Skippe oder so, weißt du, weil irgendwie was ganz komisches, so irgendwie so die dritte Resterampe noch und irgendwie, ja, keine Ahnung wie, also.
Woran kann das liegen? Ist Martin Kind ähnlich gutgläubig wie Dietmar Hopp, dass er sich von irgendwelchen, keine Ahnung, von Dieter Schatzschneider irgendwie angetrunken, was im Auto erzählen lässt? Oder ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, weil Martin Kind ist ja eigentlich ein erfolgreicher Geschäftsmann und ich verstehe das auch bei Hopp, verstehe ich das ähnlich nicht, wie die sich von Leuten irgendwie Sachen ins Ohr flüstern lassen, weil das sind ja Dinge, die da braucht man ja nicht mal ein Experte sein. Da können wir jetzt hier, die auch nur Außenstehende sind, ich habe mit Hannover fast gar nichts am Hut und kann das vor der Saison schon sagen. Das muss doch ein Martin Kind auch irgendwie wissen. Also ich verstehe es einfach nicht, aber ich verstehe es auch nicht nur bei Hannover nicht, sondern bei uns teilweise auch nicht. Also der Fußball ist schon, muss man sagen, teilweise echt ein merkwürdiges Geschäft, wo echt viel Geld unterwegs ist, was von komischen Leuten auch verwaltet wird irgendwie.
Ja, das ist, kann ich so unterschreiben. Also, so die ganze Geschichte bei uns ist sehr komisch mit Kind auch. Also, er wird sich ja dann jetzt auch bald zurückziehen im Jahr 2017. Das hat er ja angekündigt. Er geht da dann in den Aufstiegsrat, wird kein Präsident mehr. Inwieweit er dann eher den Mund hält, weiß keiner. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird er dann als Aufsichtsratmensch eher dann immer noch ein Interview mehr geben. Aber er will ja jetzt mit Bader und dem neuen Sportdirektor eine professionelle Struktur schaffen, aber das haben wir auch schon 120.000 Mal probiert und das hat nicht geklappt. Das letzte Mal, dass er hatte sich ja schon mal zurückgezogen vor so knapp 7, 8, 9 Jahren oder so, ziemlich früh nach dem Aufstieg, hat er gesagt, so Hannover 96, ich habe zwar mit Fußball nichts zu tun, aber ich komme aus der Region und mache den Verein hier wieder fit, was ja im Grunde eine ganz lobenswerte Einstellung ist. Dann hat er gesagt, so, jetzt haben wir den Verein in der Bundesliga, macht ihr mal. Dann haben sich da Leute drauf gestürzt und haben da so versucht, das so zu regeln. Dann war es noch schlimmer als unter Kind, dass Kind wiederkommen musste und das Ganze wieder an sich reißen musste und zu sagen, Leute, machen wir es mal ein bisschen professioneller. Und von daher, also die Strukturen fehlen bei uns. Also ich habe wenig Hoffnung, dass da auf bald professionelle Strukturen kommen, ganz ehrlich. Und ja, es ist, also du hast jetzt öfter schon die Parallelen zu Frankfurt angesprochen. Also das ist ja jetzt auch nicht nur wegen der Gegebenheiten mit dem Verein und so, sondern wir sind ja auch öfter mal so in der Tabelle immer auf Augenhöhe gewesen, so über die letzten Jahre. Und bei beiden denkt man sich, ja, eigentlich ist so das Potenzial viel größer und das macht es nur noch trauriger.
Ja, da kann ich ganz genau mitfühlen. Das ist irgendwie, ja, es ist merkwürdig, weil das mittlerweile auch so ein Bereich ist, wo so viel Geld fließt und da sind trotzdem irgendwie teilweise immer noch Leute am Start. Weiß ich nicht genau. Die irgendwie, wir haben letzte Woche haben wir es Taubenzüchterverein-Mentalität genannt. Also das trifft teilweise echt ganz gut, weil ja, man kann es auch irgendwie schwer erklären. Wir haben uns über die Eintracht letzte Woche auch krass aufgeregt, auf allen Bereichen und ich finde aber jetzt gefühlt ist es in Hannover aus meiner Sicht jetzt, ich weiß, will ich jetzt auch nicht irgendwie angreifen, aber in Hannover ist es aus meiner Sicht fast noch schlimmer. Und das heißt schon was, weil bei der Eintracht ist es auch scheiße. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir wenigstens unter den blinden Managern wenigstens noch einigermaßen okayen haben, der dann aber trotzdem auch zwischen Saufkumpanen hier irgendwie um sich rum schart. Und ich habe echt Angst, ich habe letztens ein Horrorszenario gehabt, weil du vorhin angesprochen hattest, dass bei euch auch immer dieselben Trainer so im Orbit sind wie bei uns, das ist ja irgendwie dann Costa Ruinial schuld und dann irgendwie, keine Ahnung, du wirst ähnliche Ängste haben, wie wenn du jetzt dran denkst, wenn Fronzek geht und ähnliche habe ich auch, wenn Fee jetzt bald irgendwie gehen sollte.
Ja, ich weiß nicht, jetzt ist Gisdol auf dem Markt, die ersten Fans fordern jetzt den, also es ist echt, ich weiß es nicht, also die Not ist so groß, man nimmt wirklich alles das, was über Wanders nicht funktioniert und ich, ich verstehe es nicht. Also das wird noch ziemlich gruselig in den nächsten Wochen, aber ja, mal schauen, wie das jetzt wird.
Lasst uns doch mal ein Stück weit wieder zurück zu unserem Fahrplan kommen. Ich glaube, spielerisch haben wir alles das, was am Wochenende auf dem Platz war, besprochen. Die Mannschaften geben sich da nicht viel, aber ich fand, modisch hatten wir zumindest ganz stark die Nase vorn. Und ich will jetzt nicht auf die Jacke von Fee eingehen, sondern ich frage mich erstmal, wir werden nominiert für bestes Trikot der Saison in Weiß und dann gibt es dieses schöne Trikot in Schwarz-Rot. Aber wer hat die Jungs denn da bitte als Kanarienvogel verkleidet?
Ja, vor allem als Eintracht in Gelb in Hannover zu spielen, das ist ja schon mal dreifache Provokation, ganz ehrlich.
Ach, vielleicht war es das, vielleicht war es, genau, jetzt habe ich es verstanden. Der Ansgar hat es aufgeklärt. Weil ich habe auch nur gelesen und wir haben die Kategorie später erst, aber jetzt, wenn du es jetzt ansprichst, können wir es ja machen. Ich habe diese Woche als Dummschwätzer der Woche Armin Fee nominiert, weil er diesen Trikotwechsel mit psychologischen Gründen erklärt hat. Und da hört es für mich auf. Also da fühle ich mich jetzt wieder provoziert. Ich fühle mich jede Woche von Armin Fee provoziert. Weil was ist er für ein Trainer? Ja, irgendwas stimmt mit der Mannschaft nicht. Anstatt zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier mal gucken und ich probiere jetzt mal irgendwie die Einstellung irgendwie besser zu machen oder die Leute aufzubauen. Nee, er erzählt tatsächlich im Zeitungsinterview, das ist ja auch eine psychologische Sache, wenn man die Trikots wechselt, weil man mit den alten Trikots negative Sachen assoziiert. Da denke ich mir, Alter, wie viel Rotwein hast du denn schon drin? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jede Woche irgendwie denken, die Eintracht muss professioneller werden und die Eintracht setzt immer noch einen drauf, anfangen Trikots zu wechseln und dann in Aue zu sagen, ja, wir behalten die Trikots jetzt an, weil das hat Glück gebracht und die Aberglaube, bla bla blub. Und was passiert mit diesen hässlichen Trikots, verlieren wir in Aue. Also ich weiß, ihr wisst, ich laber jede Woche allen Leuten die Ohren blutig, aber ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Ja, aber in Aue haben wir nur verloren, weil Armin Fee seine Jacke nicht anhatte. Er war nicht als wandelnder MP3-Spieler da unterwegs. Also ganz ehrlich, was sollte diese Jacke darstellen? Ja, also
fürs internationale Publikum wahrscheinlich. Fürs internationale Publikum, ja, den Marktwert der Liga steigern.
Die DFL hat da bestimmt ihre Finger bestimmt.
Ja, wenn er da wenigstens noch irgendwie großflächig Werbung auf dem Rücken gehabt hätte hier, was weiß ich, irgendein Musikangebot, ja, oder irgendein Plattenlabel oder irgendwas, aber. Ja, ganz ehrlich, ja, da als Pseudo-Litfaßsäule rumlaufen in so einem Ding, ja, nur damit man das Dreinummer zu knappe Hemd dann darunter nicht sieht oder den Polunder oder was er da anhatte. Also, das war, glaube ich, mehr Psyche als alles andere, als diese komischen gelben Trikots.
Fürchterlich. Ja, es sieht zumindest merkwürdig aus. Also, es sieht so aus, weiß ich nicht, das sieht so aus wie gewollt und nicht gekonnt, so, Ich wäre gern Styler, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe meine ganzen D-Squared-Schuhe und dies und das, aber so ein Lappen, ich weiß auch nicht. Der hat wahrscheinlich sogar noch 800 Euro gekostet, das kommt auch dazu.
Genau, und danach dann, die Krönung danach war ja mehr oder weniger, dass ich ja in diesen sozialen Medien, die wir ja auch alle mehr als gut kennen, sich reichhaltige Fanmassen sowohl über die Wahl des Trikots als auch über die Jacke lustig gemacht haben, was Armin Fee dann eher so als unsoziale Medien bezeichnet hat. Also kritikfähig, selbst an solchen Dingen, das zeigt dann wieder, wie professionell der ganze Verein ist, ist dann da nichts. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, wenn man sich mal das anguckt, das Thema vielleicht auch irgendwie mal aufzugreifen und dann mal eine vernünftige Statistik oder irgendwas Vernünftiges zu machen, aber ja. Professionalität ist ja nichts, was wir besonders gut schreiben können.
Er hätte sie ja schlagfertig irgendwie versteigern können an irgendwelche verrückten Eintracht-Fans für einen guten Zweck
oder sonstiges. Ich denke, wenn du da ein bisschen Selbstironie reinbringst, dann wird das sogar zur Kultjacke, dann kannst du die sogar im Fanshop verkaufen.
Also die Frage kam ja, habt ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, das waren ja so Tweets, die danach kamen, wo dann, ich glaube, bestimmt 20 oder 25 gesehen, die an diesen Eintracht-News-Twitter-Account gingen, warum denn diese Jacke noch nicht als Angebot des Monats im Fanshop erhältlich ist.
Ja, nee, aber das wäre für mich ohne Scheiß. Weil im Endeffekt ist mir scheißegal, was für eine Jacke er hat. Also, uns ist das jetzt auch nur so aufgefallen, weil du in dem Spiel auf gar nichts anderes achten musstest. Also, weißt du, wenn es irgendwie zur Halbzeit 2-2 gestanden hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Das ist ja so, keine Ahnung. Wie wenn du 80 Minuten im Wartezimmer beim Arzt zockst und da sind keine Zeitungen, dann fällt dir auch irgendwann auf, welche Farbe die Lampe hat. Aber es ist ja, das haben wir ja letzte Woche, der Marvin hat es ja sehr, sehr gut gerantet, sage ich mal. Oder du hast es den Dummschwätzer der Woche da rausgebracht letzte Woche. Man kann mit sowas wie Dennis es eben auch, kann ja damit auch locker umgehen. Da kann er sich doch einen Scherz draus machen und sagen, hier, das sind meine Styler-Jacke, ich versteige ja die für irgendwas oder die Eintracht bietet es im Fanshop an oder wir fahren nächste, weiß nicht, Hoffenheim auswärts Mottofahrt mit irgendwelchen schwarzen Lappen umgehängt, keine Ahnung. Es kann ja, man kann ja dann die Fenster mit ins Boot holen, aber dann diese Dünnhäutigkeit,
auch in der Situation, wo es eh schon total kriselt zwischen Fans und Mannschaft und Trainer und jeder sagt, Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Und Armin, du Idiot, das hetzen ja auch die Leute teilweise, du hast gerade richtig gesagt, die Leute haben ja teilweise das auch als Ventil genutzt, um dann zu sagen, Mann, guck dir mal den Clown an, da hat er noch eine lächerliche Jacke an, jetzt können wir ihn gar nicht mehr ernst nehmen. Wenn du da, musst du cool drauf reagieren, dann holst du dir viele wieder ins Boot, aber gut, hat er versaut und wir uns sozialen Medien, an der Stelle nochmal hallo Armin. Ich bin nicht so angegriffen.
Alles gut. Armin, weil wir sagen noch immer, dass wir ihn auch sehr gut leiden können. Also von daher. Ich finde aber, was du sagst, ist richtig. Ich wusste, diese unsozialen Medien und die unsozialen Fans und die blöden Fans und bla bla. Diese blöden Fans fahren nach Hannover, schauen sich den Scheißreck an. Und diese blöden Fans fahren dienstags bei Eiseskälte ins Erzgebirge, 450 Kilometer, mit 3000 und schauen sich diesen Dreck an. Also ich weiß nicht, wer hier in der Position ist, sich über wen zu beschweren. Das tut mir sehr, sehr leid. Und ich bin gespannt, wie die Eintracht auf diese Pyro-Aktion reagiert. Was natürlich jetzt nicht die allerklügste Aktion war, auch wenn ich fand, das sah irgendwie einigermaßen cool aus. Und der Sky-Kommentator war endlich mal der Erste, der nicht so getan hat, als wenn da ein Kleinkind ums Leben gekommen wäre. Aber ich weiß nicht, ob die Eintracht jetzt gerade echt in der Lage ist, so gereizt und dünnhäutig auf die Fans zu reagieren, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ist es eher umgekehrt. Und dass die Eintracht, ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt gegen Bayern, wenn wir in der Halbzeit nicht sehen, dass sie sich einen Arsch aufreißen, glaube ich, dass die Stimmung da wirklich auch in der Weise kippt, nicht nur ein bisschen das nach dem Spiel gepfiffen wird, sondern auf eine gewisse Aggressivität vielleicht während dem Spiel. Entweder wird es dann leise oder wir fangen dann an, A-Team-Lieder zu singen oder irgendwas, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten zwei Spiele. Gegen Bayern rechne ich mir jetzt keine Punkte aus, bin aber gespannt, wie die Atmosphäre im Stadion sein wird und auch die Stellung, die damit ja die Atmosphäre auch beeinflussen wird, die Einstellung der Mannschaft und dann auch, was für ein Ergebnis wir dann mit nach Hoffenheim nehmen und wie dann da die Stimmung ist, weil da erwarte ich auch viele Fans, weil die Karten, die sind schon gekauft worden, unter anderem auch von mir zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht absehen konnten, wie ekelhaft das wird und jetzt auch noch, dass auch noch der Trainer gewechselt wurde da und wir da wahrscheinlich auch noch auf den Sack kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten zwei Spiele, aber nicht, weil ich von Eintracht irgendwas Cooles erwarte, sondern allgemein nur atmosphärisch und vom Umfeld her.
Aber dann lass uns doch mal den ganzen Bundesliga-Schnatteradatsch abhaken und mal auf die gestrigen Pokalgegebenheiten kommen. Wir durften ja schon um 19 Uhr ran, eben gegen angesprochenen Verein Erzgebirge Aue. In Aue sind da irgendwie mit 2.500 oder 3.000 Fans einmal quer durch die Republik gefahren, um dann eine solch lustlose Mannschaft da zu sehen, was ich schon eine Frechheit schlechthin finde. Aber das war dann der Punkt, wo ich dann Armin Fee hier als das zweite Mal als Dummschwätzer der Woche nominieren möchte. Als er danach im Interview sagte, so von wegen, ja, was fragen Sie denn mich? Da müssen Sie doch die Spieler fragen, warum die keine Lust hatten. Also wie kann ich mich denn als Trainer da hinstellen und so eine Aussage in so ein Mikrofon bringen nach so einem Spiel? Ja, also da hört doch alles auf.
Da hört es echt auf.
Das zeigt aber doch die Hilflosigkeit von ihm und das macht mir eigentlich Angst. Ich habe noch gedacht, als ich das auch gesehen habe, ich habe es dann auch live war irgendwie so ein Interview noch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es dann in der Halbzeit von irgendeinem Spiel oder von der Konferenz wurde doch dann nochmal eingespielt und so weiter. Und da hat er dann auch so gesagt, ja, ich kann es nicht verstehen, dass die Mannschaft keinen Bock hat auf Bundesliga, so ungefähr, auf Bundesliga, auf so einen DFB-Pokal und eine Runde weiterzukommen. Kann ich nicht verstehen. Muss ich sagen, oh mein Gott, nicht nur so eine Aussage, wie ihr es gerade schon gesagt habt, das ist schon, Mann, du Idiot, greift dir mal in den Kopf, was ist denn das für eine Aussage? Andererseits auch, oh mein Gott, was für ein Offenbarungseid du da leistest, indem du sagst, ich habe keine Ahnung, woran es lag, müssen sie die fragen, denn eigentlich müsste er sofort Antworten haben. Das Spiel, eher klar, direkt nach dem Spiel ist schwer zu analysieren, was ist passiert und so weiter. Aber es war ja offensichtlich, es waren ja offensichtliche Mängel wieder. Und das macht mir wirklich ein bisschen Angst und wir haben es vorhin schon angesprochen, auch mit den Bayern. Ich glaube nicht, dass das so nötig, dass wir da durch Einsatz und so weiter jetzt brillieren werden, sondern das wird eher so sein, ja gut, gucken wir mal, aber egal. kommen wir ja später nochmal sicherlich
zu. Aber das ist echt, echt fatal, diese Aussage, was der René eben gesagt hat, weil das impliziert ja, dass er denkt, dass er für die Einstellung der Spieler
nicht verantwortlich gar nicht
zuständig ist. Ja, sondern genau. Dass er nur für die Taktik zuständig ist, aber das ist in Sachen Motivation und irgendwie Selbstvertrauen und Brust raus und alles, was auch irgendwie Trainer, die so ein bisschen
Wohlfühlatmosphäre.
Aber so Trainer, die so ein bisschen, keine Ahnung, die dich motivieren, die dir Raum geben. Und Fußball spielt sich ja auch oft im Kopf ab. Also ich zahle gerne die 3 Euro an die Alex oder an irgendjemanden, der hier das Geld sammelt. Aber Fußball spielt sich ja im Kopf ab. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn du einer Mannschaft deine Taktik gibst, die muss man dazu sagen, die auch nicht funktioniert. Aber zumindest kannst du ja deiner Mannschaft, man sieht es ja bei vielen Mannschaften in der Bundesliga, wie Ingolstadt, Darmstadt und was weiß ich, du hast es bei Augsburg letztes Jahr gesehen, die auch nicht unbedingt spielerisch toll sind. Aber das Mindeste, was ich doch verlange, ist, dass die Mannschaft Einstellung hat und dass sie einfach zu schätzen weiß, wie viele Fans da sind, dass sie einfach zu schätzen weiß, dass sie in der Bundesliga sind, dass diese Drecksspieler auch mal zu schätzen wissen, wie viel Geld die verdienen. Und dann immer die Köpfe nach unten und ich weiß nicht, und der Gegner sagt nach dem Spiel, ich muss jetzt mal das Maul halten und weiterspielen, Scheißreck müssen, die müssen das Maul mal aufmachen und sagen, was da los ist. Und da stimmt ja irgendwas nicht. Und der Trainer kann sich nach dem Spiel wieder, wie wir es schon jetzt gesagt haben, der kann sich nicht nach dem Spiel hinstellen und sagen, ja, fragen Sie die doch, was ist denn das? Das ist ja, sind wir jetzt hier bei den beleidigten Leberwürsten in der Krabbelstube oder was? Die müssen doch ein geschlossenes Bild nach außen mir vermitteln, dass die zusammenstehen. Dass die Mannschaft für den Trainer spielt und dass der Trainer sich vor die Mannschaft stellt und dass da wenigstens die Motivation ist, weil Pech und ein bisschen spielerisches Unvermögen kann man immer haben, bla bla bla. Aber was die Eintracht in den letzten 4 Spielen, muss man ja schon sagen, das war Ingolstadt, das war Gladbach, das war jetzt Hannover und Aue, was da von der Einstellung her, was da an den Tag gelegt wurde und was für eine Hektik und alles Mögliche. Und das ist ein Mischmasch aus Schuld vom Trainer und der Mannschaft auch. Das ist mir auch im Endeffekt mir auch egal, wer jetzt da Schuld im Endeffekt ist. Es kann nicht wahr sein, dass die Eintracht das eben mit den angesprochenen komischen Aussagen in der Presse und jetzt im Interview nach dem Spiel, dass sie es noch schlimmer machen. Weil das zeigt mir so von wegen, die wollen uns, glaube ich, nicht mal erlauben als Eintracht-Fans, dass wir sauer sind, sondern sollen wir zufrieden sein, so wie es gerade ist, und sollen die doch ja gefälligst aufbauen und nicht immer nur draufhauen. Und wir sollen ja alles zufrieden sein und dann sollen wir in den Fanshop gehen, dann kaufen wir uns Schlüsselanhänger für 1.000 Euro, weil man den Schlüssel verliert. Und alles Mögliche verlangen die. Und die verlangen auch, dass gegen Bayern wieder so viele kommen und dann fahren wieder 5.000 nach Hoffenheim, 3.000 fahren nach Aue, da fahren und Stimmung. Ja, nee, es ist auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, ja gut, ich war jetzt sauer gewesen, aber mittlerweile bin ich in der Phase, da ist es mir scheißegal. Dann fahrt doch alleine nach Aue, dann braucht ihr auch keine Angst haben, dass jemand im Auswärtsblock pfeift. Fahrt doch alleine nach Hoffenheim. Und wenn ihr da verliert, 4-0 gegen Hüb Stevens Defensivbollwerk, na gut, dann ist kein Mensch mehr da. Dann spielt zu Hause vor 25.000 Zuschauern, die ihr Popcorn auf der Tribüne fressen. Dann von mir aus, dann gehen wir halt zu den Amateuren. So, aber wie die Eintracht sich gerade präsentiert, macht es für mich noch schlimmer. Und ja, es tut mir leid, ich bin auch jetzt irgendwie ein bisschen in Rage. Mich macht's aber echt wütend, wenn ich an diese Spiele denke und an das Verhalten von den Spielern.
Du sagst es gerade, ich war auch Fuchsteufelsbild, als ich insbesondere die Szenen dann hinten raus, wo man dann gedacht hat, ach, jetzt wollen sie ja doch, wollen nicht ausscheiden, aber auch es überhaupt irgendwie dann trotzdem Laufbereitschaft teilweise so schlecht war. Ich erinnere mich da an Bälle teilweise dann auch von Meier auf den Oczypka und der läuft und guckt den Ball nach, anstatt dass er nochmal nachsteuert und denkt, verdammt, den muss ich jetzt noch versuchen zu erreichen, sondern ach, nicht alles, dass er den Meier dann ankackt und sagt, Mann, du Idiot, ich stehe 2 Meter weiter links und den Meter will ich jetzt nicht zurücklaufen, sonst ist der Ball wieder verloren. Also fürchterlich, wirklich fürchterlich. Und wenn ich da gestanden hätte, ich hätte sicherlich auch gesagt, scheiße, was war denn mit der Mannschaft heute los? Sind die total bescheuert? Kann ich natürlich nicht machen. Also ich als Privatperson kann hier natürlich total rumfluchen und kann sagen, Mann, es geht mir total auf den Sack. Aber Basti, du hast es richtig gesagt. Es ist absolut unprofessionell, es bringt noch mehr Unruhe rein, es wird natürlich die Medien greifen, sowas ist natürlich gefundenes Fressen, dann, oh Gott, hier, die Mannschaft, da stimmt es jetzt nicht, da wird jetzt ständig nachgehakt, kriegst du kaum noch Ruhe rein. Wir können froh sein, dass in Frankfurt das Klima ein bisschen lockerer ist, da kann Ansgar gleich vielleicht noch was zu sagen, ob das Klima in gerade medial auch bei Hannover auch eher ruhig ist oder ob es da, es gibt ja Städte, da brennt es ja, sobald ein Spieltag nicht richtig gelaufen ist. Aber du merkst, es ist absolut unprofessionell. Und die Mannschaft hat definitiv da so seltsam gespielt. Es war wirklich nicht mit anzugucken am Dienstag jetzt, gestern. Es war wirklich so, wo man gedacht hat, das kann doch nicht sein, dass dann Pässe auch so unkonzentriert, hektisches Spielen. Das ist was, wo ich meiner Meinung nach, das ist ein Punkt, wo der Trainer wieder gefragt ist. Er muss die Hektik rausnehmen. Wenn er merkt, die Spieler kriegen es so nicht hin, er muss zu Spieler bringen, die es hinbekommen, die ein bisschen Ruhe ausstrahlen. Aber gut, du hast dann die zwei Wechsel ja in der Halbzeit schon verballert. Danach war es ja auch, Waldschmidt hat ja gar nicht so schlecht gespielt, kann man ja nichts sagen.
Ja gut, gegen den kann man auch wirklich nichts sagen. Das ist ein junger Kerl, aber wie du es eben, du hast was Richtiges angesprochen. Und es tut mir leid, das haben wir auch letzte Woche gesagt. Aber man muss es scheinbar, die Eintracht macht auch jede Woche denselben Scheiß, dann kann ich auch jede Woche denselben Scheiß labern. Da sind keine jungen Spieler auf dem Platz. Und was du eben gesagt hast, stimmt ja, da sind unruhige Pässe, da ist eine Mannschaft, die sich aufgibt, da ist eine Mannschaft, die völlig in Hektik verfällt. Das sind aber alles Spieler, die fast um die 30 sind. Was ist denn los?
Das ist das Schlimme, ja.
Also, das kannst du denen ja nicht mal mehr beibringen. Du kannst ja nicht jetzt sagen, hier, Alex Meyer, auf deine alten Tage treiben wir dir das Fleck mal aus, wenn es bei dir nicht läuft. Eigner ist ein erfahrener Spieler, Hasebe ist ein erfahrener Spieler, Zambrano ist ein erfahrener Spieler. Und mein allergrößter Freund momentan ist Marco Rust, der immer so toll vorangeht und alles mögliche mit seiner aufgesetzten Körpersprache. Der bringt auch nichts. Und dann kannst du die Leute auch nicht mehr ernst nehmen. Und dann, was will ein armer Waldschmidt machen? Stell dir vor, du kommst in so eine Mannschaft rein. Also, was willst du, das ist ja einfach so. Und es hinterlässt mich ratlos. Und scheinbar den Trainer auch, aber der sollte eigentlich nicht ratlos sein. Weil auf mich wirkt wir haben es auch letzte Woche gesagt, am Ende nehmen wir am besten immer denselben Podcast auf. Aber der wirkt auf mich genau wie in Stuttgart. Er wirkt auf mich echt desillusioniert. Wenn er schon sagt, ja, fragen Sie die Mannschaft. Und ja, ich muss jetzt hier schon anfangen. Nach dem 10. Spieltag fängt er an mit psychologischen Tricks. Ja, wir müssen jetzt in den hässlichen gelben Trikots spielen. Sag mal, geht's noch oder was? Und wenn er schon da angelangt ist bei seiner Fehleranalyse, dann will ich nicht wissen, was er als nächstes macht. Wahrscheinlich wechselt er als nächstes, sagt er, ja, wir müssen jetzt hier die Trainerbänke, wir müssen uns jetzt auf die andere Trainerbank setzen, damit ein neues Gefühl entsteht. Sag mal, sind wir hier in der Esoterikstunde oder was?
Ja, was ich halt gar nicht verstehe, ist, ihr hattet ja jetzt gerade schon das Thema angesprochen, dass die dann nervös waren und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, du spielst gegen einen Drittligisten. Ja, du kommst.
Die haben am Wochenende 4-0 verloren.
Ja, du kommst mit einem zwar keinem guten Sieg, aber du kommst immerhin mit einem Sieg, mit 3 Punkten im Rücken dahin. Du hast 3000 Fans, die mit dir dahin fahren, die Pyro gut oder schlecht, sagen wir dahingestellt, von der ersten Sekunde an eine geile Stimmung im Stadion verbreiten. Ja, und da wirst du nervös. Warum denn? Ja, da steht auch keiner mit dem Messer vor dir und will dich aufschneiden, sondern es ist doch einfach nur das, wofür du bezahlt wirst. Und dann hast du Menschen, die machen den Job seit 20 Jahren und kriegen das nicht auf die Kette. Wenn da ein 19-Jähriger nervös wird, verstehe ich das. Aber wenn da einer mit Anfang 30, der 20 Jahre Profifußball auf dem Buckel hat, der letztes Jahr Torschützenkönig war in der Bundesliga, das nicht auf die Kette kriegt, das geht mir nicht in den Kopf. Ja? Und was bitte hat den Trainer gerissen? Letzte Woche oder am Wochenende spielt Stedera in der Mitte und macht 2 Buden. Warum spielt er jetzt auf links?
Ja, genau. Was ist denn? Ich hatte ja, ja, ich weiß
er nicht. Er wollte unbedingt mit Dojewitsch spielen genau, lassen, weil er gut war. Genau,
ja, aber so dann soll er Reinhardt rausnehmen, wenn der merkt, genau, dass er schlecht ist.
Genau, das ist Dennis. Das ist genau das. Das ist dann wieder so ein wankelmütiger Scheiß, wo dann Kompromiss rauskommt. Genau, was er Dennis gesagt hat. Ja, eigentlich kann ich ja den mit Dojewitsch nicht rausnehmen. Was mache ich denn da? Warum kann ich? Weil der hat ja ein bisschen Schwung reingebracht. Wow, der hat Schwung in eine Mannschaft gebracht, wo überhaupt gar kein Schwung war. Das ist keine Ahnung. Da fällt mir jetzt kein Bild ein, weil ich zu sauer bin. Aber
Ich
das
hätte
kann ja da nicht sein. Also da musst du doch wenigstens die einzige Puzzlestück, was funktioniert hat, tauscht er und spielt im Endeffekt unterm Strich, hat er in Aue defensiver gespielt als in Hannover von den, also nominell her. Und da frage ich mich gut. Irgendwann fällt einem ein, was ist denn los? Für mich war die Frechheit A war für mich schon mal, in Hannover zu sagen, wir müssen die erste Halbzeit, müssen wir kompakt stehen. Das hat die Eintracht dann auch getwittert. Bisher taktische Meisterleistung, wir stehen gut. Da hätte ich am liebsten mein Handy aufgefressen, als ich das gelesen habe. Weil das war eine taktische Nullleistung, das war gar nichts. Das Spiel rauszunehmen, der Ansgar hat es ganz am Anfang der Sendung gesagt, das ist das Leichteste von der Welt, das kann jeder Drittligist machen. Jeder Typ, der gerade ausrennen kann, kann gegen Pressing und gegen den Ball laufen, das kann jeder. Aber als Eintracht Frankfurt zu sagen, gut, wir sind nach 10 Spieltagen hat der Trainer uns in so eine Scheiße geritten, dass wir schon am 10. Spieltag in der Situation sind, bei der gefühlt schlechtesten Mannschaft der Bundesliga, froh zu sein, dass es zur Halbzeit 0-0 steht. Das ist schon Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 ist, dann fahre ich nach Aue, spiele mit denselben hässlichen Trikots, weil es unbedingt ja psychologisch wichtig ist, und spiele mit einer Aufstellung, ändere dann das einzige Puzzlestück, was funktioniert hat, Stendera oft in der Zentrale. Das einzige ändere ich, um einen Medojevic zu bringen, der nur scheinbar gut trainiert hat in den letzten Wochen und ein paar angebliche Impulse, weil ich habe die nicht so hoch gesehen, reingebracht hat. Da schmeiße ich mein komplettes Konzept, dann mache ich wieder Chaos in mein Konzept, was sowieso schon instabil ist, und mache hier so einen Scheißreck. Und habe jetzt, wir sind jetzt, was kommt jetzt, der 11. Spieltag? Wir haben immer noch nicht mal im Ansatz eine Stammformation. Wir haben immer zwei, drei positionsfremde Spieler, obwohl wir keine Verletzten haben. Er bringt immer mehr Chaos rein und dann bringt er noch mehr Chaos rein. Am besten ist wahrscheinlich, der fängt jetzt mal an, vor dem Spiel einfach die Position auszulosen und dann schauen wir mal. Und stellt sich dann aber auch noch irgendwie in die Presse und macht immer dann einen fertig. Sagt, ja, wenn Katlitz Profifußball spielen will, dann muss er seine Einstellung ändern. Sorry. Wenn irgendjemand Profifußball spielen will, dann muss die ganze Mannschaft ihre Einstellung ändern. Und der pickt sich auch noch einen irgendwie raus, der mir dann auch leitet. Was ist denn los? Also ich kann es langsam alles nicht mehr verstehen. Keine Ahnung.
Ich fand die Zusammenfassung der Kollegen von der FR in ihrem Video, was sie heute online gestellt haben, relativ treffend. Es war, glaube ich, der Kollege Krieger, der den Satz gebracht hat, so nach dem Motto, die spielen den gleichen Mist wie gegen Hannover, nur der Gegner ist besser.
Ja, genau.
Oh, das ist aber schon sehr, 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 sehr bitter.
Ja, aber es irgendwie kann man auch nicht viel dagegen sagen, weil sie haben doch auch irgendwo wieder recht. Ja,
ja, natürlich haben sie recht, ja. Zumindest haben sie die Null gehalten, ja.
Ja, hervorragend. Das hat uns dann am Ende halt auch nichts gebracht, ja. 500.000, die für die Kasse gut gewesen wären, die man im Winter vielleicht nochmal irgendwie hätte investieren können, sind dann halt auch weg. Der Drittligist freut sich und wir dürfen dann jetzt am Wochenende, genauer gesagt übermorgen, uns auf die Bayern freuen und können froh sein, wenn das ein einstelliges Ergebnis wird auf der hinteren Platzierung.
Ansgar, wie war euer Spiel? War das ähnlich ekelhaft, dass du auch sauer war es nach dem Spiel oder war das einfach ein Spiel, wo du sagst, sie haben sich beide neutralisiert und am Ende war es einfach Pech?
Ach, man nimmt es ja so langsam einfach nur noch hin, das ist ja das Schlimme. Ihr habt vorhin auch von der Presse geredet, die noch so ruhig ist, also bei uns in Hannover auch noch. Die Hannover-Fans regen sich im Grunde auf, dass die Presse viel zu ruhig ist. Kind hat da auch so seine Kontakte, auch geschäftlich mit den Medien Hannovers, die ja nicht so viele sind. Also die zwei, drei Zeitungen da, die hat eigentlich, mit denen ist er eigentlich schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich meine, er ist ja auch ein gern gesehener Interviewgast in allen möglichen Medienformen, sei es Zeitung, sei es Radio, sei es Fernsehen. Ja, das Spiel gestern. Also wir waren ja schon in Darmstadt in der Bundesliga, wir hatten ja den undankbaren ersten Spieltag und haben dadurch zwei Patzer und zwei Glückstore 2-2 gespielt. Also wir haben hinten zweimal gepatzt und zweimal vorne Glück gehabt und halt den Elfmeter verschossen, den schlechtesten Elfmeter der Saison bislang. Ja, und jetzt kamen wir wieder nach Darmstadt und es war einfach ja Kampfspiel, alles hochemotional, wo wir bei Parallelen zwischen Frankfurt und Hannover sind. Auch bei uns wurde ordentlich gefeuert, was Pyro angeht, damit zumindest da mal ein bisschen Alarm gemacht wurde. Ich habe vorhin Kiyotake erwähnt, der wurde geschont, weil er jetzt halt immer deutlich über 12 Kilometer gelaufen ist in jedem Spiel und musste halt dann ist halt reingekommen kurz vorm 0-1. Darmstadt über einen Standard. Das war auch wieder so Dreckstore, die man kassiert. So ein auch Freistoß aus dem Halbfeld, Kopfball, Zieler, ein bisschen unsouverän, so nicht so wie halt sonst in den letzten Spielen, sondern ziemlich unsouverän, pritscht den Ball gegen den Pfosten. Die ganze Hintermannschaft, der beim Freistoß steht, 7-8 Mann, gucken sich an und da steht ja noch einer 3 Meter vorm Tor und staubt den Ball ab. Ja, Glückwunsch. Sky zeigt noch 100.000 Zeitlupen davon, da steht schon 1-1, weil wir direkt nach Wiederanpfiff unseren einzigen Angriff des Spiels hingekriegt haben, nämlich einen langen Ball vom Rechtsverteidiger auf den Stürmer, der dann den Innenverteidiger so ein bisschen niederringt, was so in, ich sag mal, 19 von 20 Fällen als ein Offensivfoul gegeben wird. Da hat Sobich Glück und macht das 1-1 und alle denken sich, na immerhin, 1-1 in Darmstadt, besser als nichts, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde und irgendwie vielleicht nachher noch einen Lucky Punch oder eine Verlängerung Elfmeterschießen oder so. Und 3 Minuten später kommt eine Ecke rein, die auf Schienbeinhöhe durch den 5-Meter-Raum zischt. Zwei Leute stochern gegen und der Ball ist drin. Und dann denkst du ja, und dann weißt du auch ganz genau, wie gegen Frankfurt, das war's jetzt. Er hat diesmal keinen langen Innenverteidiger eingewechselt, sondern diesmal hat er den kleinen, quirligen Außenspieler gebracht, hat auch keinen Unterschied gemacht und es ist genau dasselbe wie bei euch.
Das ist schön, Leidensgenosse also, ja. Nee, aber eine ganz kurze Frage nochmal zu den Medien. Hattest du, das habe ich nicht ganz verstanden, die Fans würden sich wünschen, dass mehr Kasala von den Medien kommt. Wie ist das zu verstehen? Weil eigentlich Unruhe, insbesondere von medialer Seite her, ja eigentlich niemand will, oder? Habe ich da gerade einen Denkfehler?
Naja, bei den Fans ist es so, die sind es jetzt langsam leid, dass Michael Fronzek seit Spieltag 1 sagt, die Mannschaft muss sich finden, die Mannschaft braucht Zeit, die Mannschaft ist im Umbruch. Gegen Darmstadt im Pokal waren jetzt 3 Neuzugänge auf dem Platz, gegen euch war mit Felix Klaus genau 1 Neuzugang auf dem Platz. Das heißt, es ist im Grunde sind es alles Spieler, die letzte Saison schon bei uns waren. Und spielerisch ist halt kein Fortschritt, sondern eher ein Rückschritt. Und Fronzek wird aber in den Medien halt überhaupt, wenn überhaupt, dann mit Samthandschuhen angefasst und aber keiner traut sich irgendwie zu sagen, der muss jetzt raus oder so, sondern da ist halt noch sehr viel Rückhalt, was den Trainer angeht, was die Fans halt immer weniger verstehen können. Von daher, also nicht, dass die Fans jetzt unbedingt wollen, dass jetzt alles Schmutzige aus der Kabine irgendwie rausgetragen wird, sondern ich glaube, die Fans wollen einfach nur, dass mal irgendwie kritischer auf den Verein geguckt wird, weil immer wenn jetzt so sich von Fanseite aus beschwert wurde, kam auch von Medienseite, also auch von Vereinseite, aber auch von Medienseite so die Keule zurück, ja, ihr seid ja nur verwöhnt von 2 Jahren Europa League und jetzt gewöhnt euch mal dran, dass wir nicht irgendwie unter den Top 6 der Liga sind oder noch nicht, wir wollen da ja hin, hahaha, sondern dass wir halt erstmal so sind, die Mannschaft braucht Zeit und ich glaube, kein Fan momentan sagt, boah, wäre aber geil, jetzt wieder Euroleague zu spielen, und sie sagen einfach nur, wir wollen einfach mal, dass diese Mannschaft Fußball spielt, dass wir nicht irgendwie komplett zusammenfallen beim leichtesten Windhauch und dass wir einen Trainer haben, der mehr Konzept hat als Langhafer und das, was alle machen, aber in schlecht. Und ich glaube, so das ist eher so die der Drang der Fans den Medien gegenüber.
Okay, danke, verstehe ich. Ja. Das kann man natürlich gut nachvollziehen, dass da mal ein klares Statement und kritisch einfach die ganze Sache auch beäugt werden sollte und nicht Larifari, alles ist gut, rosarote Brille und am Ende ist man 17. Ich verstehe.
Ja, im Endeffekt, alles, was der Ansgar jetzt erzählt hat, hätte man irgendwie nur Hannover und die paar Namen aus.
So ist es, ja.
Es ist jetzt an, als wenn er auch über uns reden würde. Also so, ich ganz langsam. Ich weiß nicht. Die Eintracht bringt mich echt langsam dazu. Und es ist zum ersten Mal jetzt, seit ich bei euch im Podcast dabei bin, dass ich kurz eben einen rauchen gehen musste, weil ich mich echt beruhigen musste. Weil ich fühle mich so, keine Ahnung, ich fühle mich wie George Costanzo von Seinfeld, dass ich mich die ganze Zeit aufregen muss. Und ich kann mich fast gar nicht beruhigen. Und wenn die Eintracht so weitermacht, dann verwandle ich mich von George noch in Kramer und werde komplett verrückt. Weil es, umso länger man drüber nachdenkt und so länger man drüber jetzt hier auch spricht und alles Mögliche und jetzt überlegt, was für ein Restprogramm wir jetzt noch haben. Und jetzt am Freitag, das Freitagsspiel kannst du sowieso abhaken. In Hoffenheim, die haben einen neuen Trainer. Vor ein paar Wochen hatten wir alle noch Bock auf die Saison. Ich habe richtig Angst vor dieser Saison, weil da können auch noch schlimme Dinge passieren. Dortmund hat heute zu Hause 7-1 gegen Paderborn gewonnen. Die sind gefühlt auch nicht schlechter als wir. Wir fahren, müssen auch noch dahin. Wir spielen zu Hause gegen Darmstadt und ich sehe jetzt schon Sandro Wagner vor unserer Kurve nach dem Eckball laufen, wo es dann plötzlich 0-1 steht und wo du dann denkst, Alter, die mauern sich jetzt hier ein und die Eintracht völlig und das sind dann Niederlagen, die wirst du dann, da kannst du die Saison vielleicht abhaken, aber die wirst du lange nicht los, ja, vor Darmstadt gewinnt hier. Und dann, ja, ich bin auch gespannt, weil Ansgar hat was Interessantes angesprochen, Martin Kind, und der so ein bisschen gut mit der Presse verbandelt ist. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Armin Fee hier auch ein sehr hohes Standing hat, zum Beispiel bei der Frankfurter Rundschau, die hier ein wichtiges Wort sprechen in Frankfurt, die damals auch Thomas Schaaf auch keine unwichtige Rolle gespielt haben. Klar haben sie jetzt nicht agiert und haben das irgendwie vorangetrieben, aber sie sind auf jeden Fall, haben dann ein kleines Wörtchen mitgeredet, würde ich mal behaupten. Und ich habe das Gefühl, dass Armin Fee aber bei der Rundschau zum Beispiel ein ganz, ganz hohes Standing hat, weil die sich ja gut verdienen. Dann bringt er mal eine Flasche Rotwein mit, dann machen die zusammen eine Veranstaltung hier vorne am Dom. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das hier auch dauern wird. Wenn es jetzt wirklich so, klar, es kann auch sein, dass Jan die nächsten drei Spiele gewinnt und dann müssen wir uns alle entschuldigen. Aber ich bin gespannt, wie sich das hier darstellen wird in den nächsten Wochen.
Das wird noch extrem spannend. Jetzt können wir immerhin sagen, jetzt ist die Doppelbelastung weg und jetzt können wir uns wieder auf ein Thema konzentrieren, wobei, wie du schon gesagt hast,
das. Wenn das, wenn das einer sagt, dem, der soll bitte seine Dauerkarte abgeben.
Ja, und das Programm, was kommt, wie du angedeutet hast, wird ja jetzt nicht gerade entspannt, ja. Bayern, dann Hoffenheim mit dem neuen Trainer, dann Leverkusen, dann Mainz, dann Darmstadt.
In Mainz punkten, aber das wird schon schwer genug. Das ist
genau, genau.
Da erinnere ich mich auch nicht dran, damit wir was geholt haben.
Und Darmstadt bin ich mir ziemlich sicher, das gibt ein Tor, Sandro Wagner, zwei Tore, Marcel Heller, und dann stehen wir da und können Fratzen schneiden. Das ist.
Dann ist erst. Das würde dem Ganzen noch eine neue Dimension geben, finde ich.
Genau, und dann Armin Fee, der danach wieder sagt, ich weiß auch nicht, warum wir so schlecht gespielt haben. Ja, dann ist es aber echt nur noch eine Frage der Zeit, bis dann nicht mal mehr irgendwie nur Pyros fliegen, sondern dann.
Ja, dann gehen irgendwann die Zäune auf.
Die Eskalation stattfindet, ja.
Vielleicht hat er dann ja statt Notenschüssen hat er ja bei dem Spiel Lilien auf seiner Jacke.
Oh, oh. Ah. Der tat weh. Der tat richtig weh.
Ja, ich habe mich jetzt hier in meine Horrorszenarien reingesteigert, sorry.
Gut. Ja, Horrorszenario kommt auf uns zu am.
Was eine Überleitung, wir beide sind Netzer und Delling, mein Freund.
Hervorragend. Ja, solange du nicht als Mehmet Scholl mit irgendwie einem drei Nummern zu kleinen Plunder dastehst, ist alles gut. Horrorszenario für uns am Freitag gegen die Bayern. Ja. Aufstellung, würde ich sagen, wird gewürfelt. Ich tippe mal auf Stendera als linker Verteidiger.
Ne? Ich würde auch Radetzky auf die 6.
Stimmt, das wäre auch so eine Kombination, die hatten wir auch noch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr über Aufstellung oder irgendwas zu reden, weil das, was der Trainer macht, ist sowieso total Banane.
Er wird auf jeden Fall wieder die defensive Variante nehmen. Also ich rechne fest damit, dass wir mit 3-6ern spielen.
Ich weiß nicht, ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass auch wenn es er immer sagt, junge Spieler und sowas will er nicht, ich könnte mir vorstellen, nach dem Auftritt von gestern, dass ein Waldschmidt mal wieder Startelf
schnuppern darf. Ja, das kann sein. Armin Fee denkt dann auch, ja gut, gegen Bayern ist eh scheißegal. Was hat er auch da, als er noch beim ersten Mal hier war, hat er es ja auch nach München gefahren und da war es ihm auch scheißegal. Ähnlich gehe ich davon aus. Das wäre das jetzt auch mal gut, dann wird vielleicht echt Waldschmidt spielen. Ich bin gespannt, wie er die Außen, aufstellt. Da wird er wahrscheinlich wieder, vielleicht spielen wir auf beiden Seiten mit zwei Außenverteidigern. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Es kann echt sein, dass wir dann, rechts mit Chandler und Hasebe spielen und links mit Ochipka und Jagba. Weil, was sogar, ja, zu 5% verständlich wäre, weil ich will nicht wissen, was ein Douglas Costa mit Hasebe in dieser Form anstellt. Also was müssen wir danach, wenn Hasebe in den letzten Wochen schlecht drauf war und Armin Fee wollte ihn in die Eifel schicken, wo will er ihn dann hinschicken? Auf Kur oder was? Also da
Mutter-Kind-Kur.
Wahrscheinlich. Also Douglas Costa gegen Hasebe wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Und Marco Rus gegen Lewandowski wird auch ein interessantes Duell. Und Vidal und Thiago und wie sie alle heißen in der Zentrale gegen Reinhardt und Medojevic wird auch sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob Seferovic einen Ball kriegt, wenn er gegen Boateng spielt. Wenn man sich diese 1-zu-Head-to-Head-Spieler anschaut, da wird einem ja fast schon schlecht. Also das ist, Bayern hat ja fast echt schon eine FIFA oder Pro Evolution Mannschaft, wo du denkst, ja, das besser geht's gar nicht. Und wir haben genau das Gegenteil. Aber weiß ich nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe nur, dass die Eintracht entweder echt einen Punkt holt, was die allergrößte Sensation wäre, oder dass wir einen richtigen Riss kriegen. Weil ich habe keinen Bock, dass die Eintracht irgendwie 3-0 verliert und das 3-0 fällt dann erst in der 90. Minute und der Armin Fee stellt sich nach dem Spiel dann dahin und sagt, ja, seht ihr, die Einstellung hat doch gestimmt und das hat alles gestimmt und es stimmt und es stimmt und es stimmt.
Bei einem 3-0 würde ich da ja vielleicht noch irgendwie drüber hinwegsehen, aber das Schlimmste wäre halt, wenn du irgendwie so in der 89. Minute das Tor erst fängst und dann irgendwie so ganz unglücklich vielleicht irgendwie aus einer Ecke, wo es dann irgendwie heißt von wegen, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja. Dann lieber irgendwie zur Halbzeit 8-0 hinten liegen
und dann halt. Und wo du dann denkst, okay, wo das vielleicht auch reinigend für die Mannschaft ist. Weil es gibt viele Mannschaften, es ist jetzt ein Beispiel, was weit in der Vergangenheit liegt, aber Dortmund ist damals, glaube ich, zum ersten Mal Meister geworden. Und da haben die irgendwie ein paar Spieltage vor Schluss, haben die, glaube ich, 5-0 in Karlsruhe verloren. Das war eigentlich der Grund, warum die Meister geworden sind damals. Klar, die Eintracht wird jetzt nicht Meister, aber vielleicht kann so ein Riss kann vielleicht dafür sorgen, dass sie nach diesem Spiel sich, keine Ahnung, 3 Liter Flaschen Belvedere im Gipsen kaufen und dann einfach mal besoffen Tacheles reden vielleicht und sagen, ey Leute, also jetzt haben wir dieses Ding komplett gegen die Wand gefahren, jetzt haben wir hier 19-0 gegen Bayern verloren, jetzt muss was passieren, um dann vielleicht zu sagen, gut, viele Leute haben ja auch diese Einstellung und das kennt man vielleicht auch aus dem privaten Bereich, dass man denkt, okay, jetzt ist alles am Arsch, jetzt kann ich ja eigentlich befreit aufleben, sag ich mal. Und vielleicht hat das Spiel dann wenigstens so einen Effekt, dass man sagt, gut, von uns erwartet jetzt eh kein Schwein mehr, was die Fans sind sowieso sauer. Jetzt brauchen wir auch keine Angst haben, wie es in Hoffenheim ausgeht, weil eh jeder davon ausgeht, dass wir verlieren, um dann vielleicht dann wieder positiv zu überraschen. Also das ist so der einzige Effekt, wenn ich jetzt ganz, ganz wohlwollend was Positives konstruieren will, den ich mir irgendwie ausmalen kann.
Die Gefahr dabei ist natürlich, dass ihr einzelne Spieler dann so einen Schlag wegbekommen, dass du überhaupt nichts mehr mit denen anfangen kannst. Du hast schon recht, aber uns fehlen leider dann ein bisschen die Alternativen, wenn selbst noch die irgendwo wie ein Stendera, wenn der jetzt hier, was weiß ich, komplett, ist ja, an sich sind ja Einzelspieler teilweise so kacke sind sie ja eigentlich gar nicht, wenn sie in Form kommen würden. Aber wenn die jetzt noch wirklich dann durch sowas so einen richtigen Schlag wegbekommen würden, würde ich sagen, weiß ich nicht, du hast sicherlich recht, das kann aber so oder so laufen. Ich hoffe drauf, dass wir wirklich einfach mal eine kämpferische Leistung sehen, wie dann das Ergebnis am Ende aussieht. Da ist auch kein Fan böse, ne? Wenn du dann siehst, naja, der hat es probiert, der hat es taktisch so umgestellt, gut, wir haben sehr defensiv gespielt, davon gehen wir alle aus, weil du wärst ja wahnsinnig, wenn du gegen die Bayern versuchst, dir dein Glück in der Offensive zu suchen mit der Mannschaft, dann spreche ich Armin Fee wirklich den Restsachverstand noch ab.
Also Armin Fee muss wohl heute oder gestern in einem Interview gesagt haben, das Spiel gegen die Bayern wird das leichteste Spiel der Saison. Ich traue dem auch ohne weiteres zu, dass der da mit 3 Stürmern und der Raute wieder aufläuft. Ja? Also im momentanen Zustand würde ich dem Kerl alles zutrauen. Ansgar, was denkst du denn gegen die Bayern? Fußballfest oder absoluter Untergang für uns?
Ja, das ist welcher Spieler war das, der jetzt letztens diesen Fußballkultur-Zitat des Jahrespreis gekriegt hat?
Trödel war das mit dem
Trödel, Zahnarzt. Trödel, ne, mit dem Zahnarzt. Jeder muss mal zum Zahnarzt hin und manchmal tut's mehr weh, manchmal nicht. Also auch wenn die Bayern-Fans einem ja immer einreden wollen, dass man ja nur mal probieren müsse, dann sähe man ja schon, wie einfach das ist, sie zu besiegen. Machen wir uns nichts vor. Mit ganz, ganz viel Glück und dem Schiedsrichter auf der Seite kriegt man da vielleicht einen Punkt hin. Aber da nehmen sich die Mannschaften auch nicht viel, also in der Bundesliga, weil so viele verschiedene Ansätze kannst du halt gegen die Bayern nicht fahren. Du stellst dich hinten rein und hoffst auf das Beste. Ist halt so.
Wir hatten Marvin das am Wochenende im Rasenfunk so schön gesagt, dass ein 4-0 gegen die Bayern ist so dieses Standard, du hast den Sack nicht ganz vollgekriegt, Ergebnis, was du da erzielen kannst, wenn du 4 Tore mitnehmen darfst. Ja, also ich glaube, das trifft es schon irgendwie ganz gut.
Ja, wir haben ja das große Glück, dass wir fahren ja nach München, um dann die Meisterschale zu überreichen. Am 34. Spieltag. Also da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Also es sind auch die Pläne runterzufahren, um ins Stadion zu gehen, so ein bisschen gecancelt worden, weil da will sowieso kein Münchner mit mir eintrinken, weil die alle so geil auf die Schale sind. Also da störe ich dann auch nur. Aber vielleicht können wir wenigstens noch einen Punkt abstauben, weil die schon wieder seit März Meister sind und wir noch den einen Punkt brauchen, um uns in die Relegation zu retten.
Gegen RB Leipzig dann, ja.
Ja, solange es nicht gegen Braunschweig ist, ist alles gut.
Gut, gut.
Dann lass uns doch vielleicht das Spiel gegen die Bayern mit unserer Tipprunde abhaken. Wer mag denn mal anfangen?
Lass mal Basti anfangen.
Nee, ich tippe, gut, jetzt, ich hab, glaube ich, ins Dokument geschrieben, ich bleibe auch bei dem Tipp, ich tippe 0-6.
Das ist, glaube ich, grundsolide. Dennis?
Ein 0-3.
Ein 0-3. Ich weiß nicht, woher ich meine Euphorie hernehme, aber ich habe vorhin mal so dieses Dokument durchgescrollt und habe dann so ganz, ohne es nachvollziehen zu können, ein 1-1 da reingeschrieben. Purer Galgenhumor.
Wenn das rauskommt, dann muss ich mir schon wieder einen neuen Schlüssel nachmachen. Die kennt mich langsam schon.
Ja, aber wer soll denn das Tor schießen? Wer schießt denn das Tor?
Marco Russ nach McBain.
Mit dem Arsch oder was? Nein. Bessere Konstellation. Eckball, Chandler dreht sich rum und schiebt mit dem Hintern über die Linie.
Ja, genau.
Ja? So machen wir es. Das ist. Das ist, glaube ich, auch das Traumszenario, das Alex irgendwie hat. Ansgar, was gibst du uns denn?
Ja, jetzt diesen Standard 04 ist ja im Grunde auch zu einfach, ne? Weil
das ist ja so das, was jeder das, Tipp das, spielt. Das ist das neue 1-2.
Irgendwie. Ja, genau. Also überall 1-2, außer bei Bayern 0-4.
Genau.
Ja, 0-3, dann sage ich, ja, so ein Eckballtor, Neuer ist ja jetzt anfällig für Fehler, habe ich zumindest in der Champions League, und ja, ihr seid ja so nah in der Champions League, dann sage ich 1-4, dann kriegt ihr dann noch so ein von Neuer wieder ein selbst reingelegtes Tor.
Sehr gut.
Großartig. Ja, ihr dürft, also ihr Hannover dürft ran am Sonntag, ich glaube sogar zur besten Fußballzeit 17:30, und zwar ihr dürft nach Hamburg. Ist ja für dich dann quasi so ein bisschen als Nordmensch eher Heimspiel als Auswärtsspiel, oder?
Ja, genau. Ist näher an der Heimat dran als das eigentliche Heimspiel Hannover. Ja, Sonntag 17:30, die ganze Liga guckt drauf nach dem Motto, wann geht dieser Spieltag endlich vorbei? Müssen wir das auch noch ertragen? Das Ding mit Hamburg und Hannover ist, so als halbe Fanfreundschaft, die da noch existiert, ist das in den letzten Jahren so, jeder gewinnt bei sich zu Hause. Das ist, glaube ich, jetzt so die letzten 7 Jahre in Folge so. Wir gewinnen bei uns, die gewinnen bei sich. Eigentlich müssten wir aber mal einen Punkt da gebrauchen, aber ich weiß halt auch nicht, wo es herkommen soll. Ich habe gerade mal auf die Tabelle geguckt, so nach geschossenen Toren. Da gibt es nämlich genau 4 Mannschaften, die noch keine 10 Tore geschossen haben. Ingolstadt hat 6 und dann haben Augsburg, Hamburg und Hannover 9. So, und wenn jetzt 2 Mannschaften mit 9 erzielten Toren aufeinandertreffen, dann kannst du dir im Grunde vorstellen, was für ein Offensivfeuerwerk das nun geben wird. Also ich habe vorhin 0-0 getippt, an das wir uns irgendwie klammern werden, weil auch wir, wie wir es gegen Köln gemacht haben, wir werden uns hinten reinstellen, wir werden, wenn es gut läuft, 1-2 Konterchancen kriegen, diese nicht verwerten, und hinten hält Ron Robert Ziener wie gegen Köln und wie gegen Werder Bremen alles fest, oder zumindest haut er sich nicht ins eigene Tor wie im Pokal, und dann geht das 0-0 aus und jeder wird froh sein, dass er nicht in die Reise ins Stadion angetreten hat, sondern zu Hause geblieben ist.
Ja, die Hamburger haben sich natürlich die letzten Spiele immer Punkte ergaunert. Ich glaube, die hatten noch unentschieden gegen Leverkusen und letzten Spieltag, glaube ich, knapp gewonnen gegen Hoffenheim. Kann das sein?
Müsste.
Ja, ja. Der HSV, also ich weiß nicht, das ist wie gesagt so ein Spiel, das geht echt vielleicht 0-0 oder so aus. Weil der HSV ist zum Beispiel, der steht für mich symbolisch dafür, was die Eintracht und die Hertha auch, was die Eintracht gerade verpasst und Hannover vielleicht auch, weil diese Bundesliga ist so, ja, also die ist schon sehr schlecht momentan. Und wenn so Mannschaften wie Hamburg und Hertha irgendwie einen positiven Spirit gerade haben, obwohl die auch nicht so toll spielen, da sieht man echt, was man da verpasst, weil es gar nicht so schwer wäre, da ein bisschen oben mit reinzurutschen. Und das ist das, was mich ärgert. Ich habe es beim Rasenfunk auch schon mal gesagt. Es ist gar nicht so, dass ich denke, dass die Eintracht so eine tolle Mannschaft ist. Aber ich denke trotzdem, wenn man sich einigermaßen zusammenreißen würde, dann könnte man in dieser Bundesliga was reißen. Wenn auch so billige Mannschaften wie Hamburg das auch schaffen, die spielen auch nicht so toll. Also die Gurken hier mal, die haben 1-0 durch einen Freischuss in Ingolstadt gewonnen, die gewinnen 1-0 in Hoffenheim durch bisschen Glück. die Eintracht verpasst echt viel. Und wir haben vorhin über den Pokal gesprochen. Da sind schon so viele Bundesligisten draußen gewesen. Man hätte dieses Jahr im Pokal echt mal weit kommen können. Und das gibt auch ordentlich Asche jetzt mittlerweile durch die Fernsehgelder. Es ist, und es macht das Ganze für mich noch unerträglicher, ehrlich gesagt. Wenn wenigstens alle um uns rum so geil wären, dass man denkt, ja gut, da können wir leider nicht mithalten als kleine Eintracht. Aber so ist es ja nicht. Sie machen uns ja Mannschaften, zeigen uns ja die lange Nase, die auch nicht viel, in viel, viel besseren Situationen sind als wir. Und ja, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall, ich hätte es mir normalerweise, glaube ich, nicht angeguckt, aber jetzt, da der Ansgar bei uns zu Gast war, werde ich es mir auf jeden Fall am Sonntag schön anschauen.
Und das habe ich wirklich nicht gewollt.
Ich hoffe echt, dass ihr den Hamburgern mal, wir konnten es leider nicht, dass ihr den Hamburgern auch kurz mal aufzeigt, so gut sind, wie die Leute denken, dass ja der schöne Bruno auch mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird.
Gut, dann lass uns auch da auch eine kleine Tipprunde machen. Ansgar, habe ich verstanden, gibt ein 0-0.
Ja, ein Offensivfeuerwerk, ein 0-0 der schlechtesten Sorte, davon gehe ich aus.
Ein offensives 0-0 ist notiert. Basti?
Ich sag 1-2.
Das ist okay. Dennis?
Dennis ist vorm Spiel schon eingeschlafen.
Ja, nee, ich bin da. Sorry. Hier war irgendwie das Mikrofon nicht ganz kalibriert. Ich denke, ihr werdet schon ein Tor machen. Hamburg auch 1-1.
1-1, hervorragend. Und ich sage ein 0-1. Ich bin da mal ganz, ganz optimistisch.
Purer Eik. Schleime hier.
Nee,
du hast uns auch ein Tor eingeschleimt.
Ansgar, das hat nichts mit dir zu tun. Ganz ehrlich nicht. Mein Problem ist, mein Chef in der Firma ist Hannover-Fan, ja, der auch immer in sämtlichen Foto- und Videoaufnahmen, die wir machen, immer guckt, dass die Hannover 96-Tasse ja gut auf dem Tisch zu sehen ist. Und er hat extrem schlechte Laune, wenn die nicht gewinnen. Und deswegen.
Ihr macht vielleicht dirrige Zeiten gerade durch, oder?
Ja, also er war einer von den Menschen, die mir eine Mail geschrieben haben, so nach dem Motto von wegen, das war Not gegen Elend, man kann sich jetzt aussuchen, welche Seite was war. Also ich glaube, er sieht das schon sehr realistisch, aber erst gegen uns verlieren und dann noch gegen den HSV. Ich glaube, da habe ich wenig Spaß bei.
Ja, zumal bei uns halt danach, bis zur Länderspielpause, kommt dann halt noch Berlin vorbei, ja, am Freitagabend. Und dann verabschieden wir uns als erste Mannschaft in die Länderspielpause und eigentlich, ich habe ja gesagt, also irgendwie 4 Punkte aus den beiden Spielen bräuchten wir irgendwie, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube, wo das herkommt, weil Hertha, das ist halt auch so ein Ding, was gerade eben angesprochen wurde, so nach dem Motto, im Grunde auch keine geile Mannschaft, aber sie machen irgendwie noch was draus und holen sich ein paar Punkte und natürlich wird Hertha am Ende nicht Tabellenfünfter bleiben, wie sie es jetzt sind, aber sie haben ja zumindest schon mal 17 Punkte zusammen und davon träumen wir ja, das ist ja.
Obwohl, Ansgar, wenn du überlegst, du, das ist doch Jammern auf hohem Niveau, wenn du guckst, hier, wir spielen gegen die Bayern, wo du schon das komplett abhaken kannst und Hoffenheim mit neuem Trainer. Also da würde ich mir wünschen für die Eintracht, dass wir jetzt die Spiele Hamburg und Hertha noch vor uns hätten. Aber gut, das ist natürlich immer eine individuelle Sache und wahrscheinlich würde man auch von denen auf den Sack bekommen. Dementsprechend, ich gehe mal davon aus, ihr werdet schon eure Punkte jetzt noch holen. Keine Sorge.
Ja gut, dass Bayern jetzt als Streichresultat da vorbeikommt, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber ja, Hoffenheim weiß ich gar nicht so, ob der Stevens das jetzt so in den zwei Spielen so zusammengebastelt kriegt, dass das dann ordentlich aussieht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, auch Hertha, irgendwie geht's zu Hause eigentlich immer unentschieden aus gegen die, also, aber gut. Wo wir vorhin schon bei Serien waren und ihr habt eigentlich auch nie bei uns gewonnen und jetzt fangt ihr an, dann können wir auch mal anfangen zu gewinnen, wo wir sonst nie gewonnen haben. Wenn das die einzige Hoffnung ist, die uns bleibt, dann nehme ich die gerne mit.
Gut, ich glaube, dann haben wir spielerisch so alles abgehakt. Ich glaube, Basti war es ja noch einen weiteren Dummschwätzer der Woche an dieser Stelle nominieren möchte. Ich glaube, das ist dann wieder was zum Lachen, oder?
Wer war das? Ich hab's jetzt leider nicht parat gerade. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Ein gewisser Wolfgang Niersbach.
Ach so, ja. Ach stimmt, jetzt habe ich hier eine Empfehlung stehen, ja. Ich weiß nicht, gut, die meisten werden es schon gesehen haben, aber wir stellen es auch in die Shownotes. Also diese Pressekonferenz, wir hatten es ja letzte Woche, haben wir es ja mal ein bisschen angerissen, das Thema, wo wir jetzt wieder bei meinem Lieblingsthema sind. Jetzt kann ich wieder loslegen, Hashtag die Mannschaft. Also diese Pressekonferenz, die da irgendwie ganz kurzfristig einberufen wurde, die hat ja dann irgendwann epische Ausmaße angenommen und ja, ich weiß nicht, was die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz für die 90er Jahre war, war das die Pressekonferenz für den DFB, weil dermaßen, also wie er sich da eigentlich, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, warum er die Pressekonferenz gemacht hat, weil er konnte im Endeffekt keine einzige Nachfrage beantworten. Und ich, den Link, den ich reingestellt habe, der zeigt nochmal dieses ganze, diese ganze Pressekonferenz. Ich glaube, ich habe es mir sogar zweimal schon angeschaut, weil es hinterlässt einen echt mit sehr vielen Fragezeichen und gleichzeitig ist es auch irgendwie sehr lustig.
Gut, also unser Tipp für alle, die nach dem Spieltag und nach dem Spiel HSV gegen Hannover 96 was zur Aufheiterung brauchen, erst die Pressekonferenz mit Wolfgang Niersbach und dann die Antrittspressekonferenz von Thorsten Legert beim ersten FC Remscheid. Danach ist alles wieder gut. Dann haben wir noch zwei Empfehlungen. Einmal der Elf-Freunde-Jahresrückblick in der Butch Cup.
Ja, genau, den habe ich reingestellt. Und da will ich auf dem Wege, vielleicht findet sich ja der ein oder andere hier bei Twitter, der irgendwie auch Bock hat, da hinzugehen. Also ich werde mir auf jeden Fall Karten besorgen. Der Philipp Köster, die Elf-Freunde sind ja bekannt, die haben machen ja manchmal so Veranstaltungen. Und diesmal ist der Elf-Freunde-Jahresrückblick für 2015. Der findet endlich mal im Rhein-Main-Gebiet und auch in Frankfurt statt. In der neuen Butch Cup hinten im Riederwald. Die Karten kosten, glaube ich, 15 Euro. Ja. Das ist am 1.12. Und ich denke, das wird eine ganz lustige Veranstaltung. Ich war vor ein paar Jahren mal in der Brotfabrik bei einer Lesereise von den Elf Freunden und es war auch sehr, sehr launig und hat richtig Bock gemacht. Ja, und wie gesagt, falls der ein oder andere auch dahin geht, kann er das ja irgendwie verlauten auf den bekannten Kanälen und ich bin auf jeden Fall da und ja, bin auch bereit, das ein oder andere Bier zu mir zu nehmen, falls er irgendwann auftaucht.
Genau, wichtige Voraussetzung, wenn ihr mit Basti ein Bier trinken wollt, sorgt dafür, dass er den Schlüssel behält. Das genau. Ist alles. Genau. Trinken kann er allein, nur das mit dem Schlüssel, das müssen wir noch
üben. Das mit dem Schlüssel müssen wir nochmal gucken. Ja.
Genau, und dann hast du noch eine zweite Empfehlung als genau. Chef.
Und ich bin ja der Chef-Fußball-Romantiker hier. Ja. Ich habe jetzt auf der Buchmesse wurde ein Buch vorgestellt, das heißt, von Jens Berger ist das, der dürfte nun auch dem einen oder anderen bekannt sein, hat, glaube ich, die Internetseite Spiegelfechter, das ist so ein bisschen politisch. Auf jeden Fall hat er ein Buch rausgebracht, der heißt Kick des Geldes, wie unser Profifußball irgendwie kommerzialisiert wird. Und im Endeffekt ist es, beschreibt er ziemlich gut. Also man darf jetzt sich nicht irgendwie komplett neue Erkenntnisse erwarten, aber er fasst ziemlich, ziemlich gut zusammen und trägt ganz, ganz viele Bereiche des Fußballs zusammen und wie krass der eigentlich schon versaut ist. Und wie krass auch Fans schlecht behandelt werden und der Ansgar wird in Hannover ein Lied davon singen können. Und wie durchkommerzialisiert das alles ist. Und ich habe letztens einen längeren Chat mit dem EFC San Francisco gehabt. Grüße nochmal an der Stelle. Und da sind schon viele, wenn man das so geballt in so einem Buch zusammen liest, da kann man schon einigermaßen irgendwie konsterniert zurückbleiben und muss sich dann irgendwie mal kurz schütteln und dann, ja, nach einer Woche hat man vielleicht dieses negative Gefühl ein bisschen abgelegt und ist wieder Teil des ganzen Zirkuses. Man geht ja, wenn man ehrlich ist, man geht ja doch wieder hin, egal wie sehr viel schwimmt und sonst irgendwas. Aber da sind schon teilweise ziemlich interessante Dinge aneinandergereiht. Unter anderem hat er ein Kapitel geht nur darum, wie die ganzen Stadien von den ganzen Vereinen, wie die finanziert wurden. Und das sind teilweise schon, also es sind, die meisten Sachen sind bekannt, aber wenn man das so, in der Masse zusammen hat, dann ist es schon einigermaßen dramatisch und man hat irgendwie ein bisschen Angst, dass das so Richtung England alles läuft. Mhm. Ja, auch, keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit viele, viele englische Spiele geguckt, weil mich der Klopp auch interessiert hat und diese Stadien sind ja auch nur noch Schatten ihrer selbst. Also man hat Manchester, beim Manchester Derby und bei Liverpool gegen Southampton hatte ich das Gefühl, dass da nur Touristen im Stadion sind, da wird irgendwie nichts gesungen mehr, weil man wahrscheinlich die Preise zu hoch sind. Ja, und wenn das Szenario ist, was das Buch auch so ein bisschen anreißt, was uns hier erwartet, ist ja auch nächste Woche, glaube ich, auch schon so wieder so ein bisschen am Horizont schwebt. Nächste Woche Topspiel, Leverkusen gegen Wolfsburg, mit wieder null Zuschauern im Fernsehen und keine Schwein interessiert sich dafür. Ja, wenn es so weitergeht, dann keine Ahnung, was aus dem Fußball noch wird, dann mache ich es wie die Leute in Hamburg und geht zum HFC Falke oder irgendwas.
Gut. Ich habe gerade eben geguckt, das Buch gibt es bei Amazon auch im Zweifelsfall als Hörbuch. Also wer sich lieber Dinge vorlesen lässt, anstatt selbst zu lesen, kann das sich da für einen Zehner auch als Hörbuch holen. Alle Links gibt es wie immer in unseren Shownotes unter eintracht-podcast.de. Ja, damit ist die Liste für diese Woche durch. Ansgar, ich sag vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute so eine kleine Selbsthilfegruppe hier zu gründen. Wenn man mehr von dir erfahren will, wo findet man dich denn in diesen sozialen Medien so?
Ja, nochmal danke für die Einladung. Auch sehr viel Spaß gehabt hier in der Runde. Selbsthilfegruppe trifft das ja leider ganz gut. ich blogge unregelmäßig leider unter spielfreiblog.wordpress.com und auf Twitter laufe ich als ansgarius-90 rum und versuche da meine schlechte Laune loszuwerden und mich abzulenken.
Gut, dann danke an alle fürs Mitmachen und an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Aufgepasst, nächste Woche steht unsere 200. Folge an. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Planen, aber ihr könnt euch schon drauf gefasst machen. Das wird auf jeden Fall eine lange Sendung und wir arbeiten dann auch noch an dem einen oder anderen Gast. Und ja, von daher schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin sagen wir ganz artig vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.